I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weihnachtlichen Episode von Kau und Schluck. Es ist nochmal eine Special-Folge. Wir haben nochmal eine kleine Spekulatius-Folge eingeschoben, weil wir haben gemerkt, Leute, da draußen, ne, ihr wisst ja gar nicht, was los ist. Ihr steht vor den Herden, ihr steht vor den Öfen und ihr sagt, verdammt nochmal, wir wissen gar nicht, wie macht man eigentlich all diese zauberhaften Leckereien, die man so an Weihnachten immer zu sich nimmt. Wie macht man das eigentlich richtig gut? Und das Gute ist, ich bin relativ gut connected mit einem Sternekoch und da habe ich gesagt, Dennis Meyer, schwing noch mal deinen Arsch ans Mikrofon. Wir müssen den Leuten noch mal was liefern. Wir müssen noch mal sagen, da wird noch mal nachgebessert. Wir gehen noch mal mit dem Rotstift an eure Rezeptblöcke ran und gucken noch mal, ob da auch alles passt für das heilige Fest. Ihr seid jetzt wahrscheinlich schon am Überlegen, wo kriegt ihr euren Kram her? Weil das ist ja auch mal so ein großes Problem, ne? Kommen alle Lebensmittel rechtzeitig an, so ist dann nicht vielleicht auch was ausverkauft, man bestellt sich Sachen vor beim Metzger und so weiter, aber so ist das wohl und deswegen herzlich willkommen zu einer kleinen weihnachtlichen Episode von Kau und Schluck, einer Spezialfolge, in der wir eure Fragen beantworten, aber nicht nur wir. Dennis, kannst du ja vielleicht mal ganz kurz erklären, was wir heute für einen kleinen Kniff eingebaut haben?
Wir haben uns gedacht, dass wir einfach mal Freundinnen und Freunde von uns fragen oder Bekannte, ob sie die Fragen, die ihr stellen konntet, für euch beantworten wollen. Und ihr habt fleißig bei Instagram quasi Fragen gestellt und wir haben die weitergeleitet. Und dann werdet ihr hören, was die Profis da noch dazu zu sagen haben. Ist auf jeden Fall sehr schön. Zündet euch die vierte Kerze an eurem Adventskranz an und macht euch einen warmen Glühwein und Tannenbaum ist hoffentlich schon geschmückt. Es wird eine schöne, besinnliche Folge. Wir werden diesmal nicht so über unser Weihnachtsmenü vielleicht reden. Da hätte ich nämlich auch noch eine Frage dazu, denn ich weiß persönlich noch nicht, was ich zu Weihnachten koche. Das hat Gründe. Aber vielleicht könnt ihr mir ja auch Tipps geben, was ich noch auf die Schnelle besorgen kann, weil ich bin zu spät dran dieses Jahr. Ich wollte gestern im Internet noch eine Gans irgendwie mir bestellen. Ja, die sind schon ausverkauft. Wie Christian schon gesagt hat, jetzt wird's knapp. Also Christian, hier, holt euch den Stift und den Block raus oder schreibt's in euer Handy, damit ihr wisst, was ihr noch zu Weihnachten zaubern könnt. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Daniel Stenger, du bist auch noch da.
Ich bin auch noch da, richtig. Mir geht's gut. Ich werde zu der Folge, glaube ich, nicht viel beitragen. Ich sag immer, wenn es heißt, ey, könnt ihr noch das und jenes mitbringen, wenn man auf eine Party kommt, so Nudelsalat oder irgendwie Bier, sage ich immer, ich werde absolut nichts mitbringen und ein sehr anstrengender Gast sein. Also, und so ist es heute auch, ja. Aber mir geht's gut, alles wunderbar. Alles
Leute, wir haben tolle, tolle Gäste heute. Ihr könnt euch schon mal freuen auf. Wir haben den Robert Redl, wir haben den Max Strohe, wir haben den Jochen Busch. Tolle, tolle Gäste. Wir haben die Zora, wir haben Maria Groß, wir haben den Tristan Brandt, Niklas Nussbaumer. Also ihr könnt euch auf tolle Gäste freuen. Vielleicht kommt sogar noch der ein oder die andere dazu. Und dann können wir euch, glaube ich, ganz, ganz viele Tipps nochmal mitgeben. Ihr könnt da vielleicht auch beim Kochen hier so ein bisschen rumhören, ne? So hier so ein bisschen den Typen dazuhören, wie sie da einen vom Rotkohl weg erzählen. Und das ist bestimmt ganz gut.
Vielleicht nur nochmal so als kleiner Tipp, wenn ihr euch jetzt denkt, wieso, also ich hätte doch auch eine Frage gehabt und jetzt habe ich das ja gar nicht mitbekommen. Da wäre mein Tipp, folgt uns einfach mal bei Instagram, weil da kommen die Fragen nämlich reingespült und da könnt ihr mit uns interagieren. Und das heißt, wenn ihr uns noch nicht folgt bei Instagram oder auch hier bei Spotify, Apple, wo auch immer, am besten immer abonnieren, das würde uns wirklich helfen. Ihr wisst Bescheid, da muss man gar nicht viel zu sagen, aber wenn ihr wirklich jetzt traurig seid, dass ihr keine Frage stellen konntet, weil ihr nicht wusstet, wie oder wo, Instagram einfach folgen und da passiert sowas des Öfteren. Wir haben schon ein paar FAQs gehabt und also mal ran an den Abonnier-Button.
Also, Dennis, erzähl mal hier deinen Kram. Du wolltest irgendwie, du weißt noch nicht genau, wie es aussieht an Weihnachten, was du kochen sollst. Was ist da los?
Genau, ja. Ja, also die Situation ist folgende, ist eher ein bisschen traurig, weil meine Mutter eine schwere Operation hatte, die letzte vor 3 Wochen, und sie jetzt sehr appetitlos ist und sie gar nicht weiß, ob sie wirklich jetzt das essen kann, was ich koche.
Ja.
Und normalerweise kocht meine Mutter zu Weihnachten immer und dann gibt's halt Gans. Jetzt werde ich den Part übernehmen und das ist jetzt alles so ein bisschen schwierig und ich bin mir jetzt auch noch nicht sicher, was ich machen soll, weil es halt... Also sie hat halt gesagt, koch irgendwas und wenn ich Appetit habe, dann werde ich das essen und ansonsten guckt sie halt, was sie dann isst. Und deswegen ist das jetzt alles so ein bisschen, ja, also es ist ja auch sowieso bei mir die letzten Monate sehr turbulent gewesen. Und deswegen bin ich sehr spät dran, ja. Und ich glaube aber, dass ich auch selbst eine Gans machen werde, so auch traditionell mit Rotkraut und Knödeln. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung so. Also ich tendiere da in Richtung traditionell Gans, Ente, irgendwie sowas. Würde aber auch ganz gerne einen Fisch machen, weil ich das auch sehr mag. Ja, das ist so kompliziert gerade. Wisst ihr schon, was es gibt bei euch?
Wir teilen uns das ein bisschen auf in der Familie. Früher hat mein Opa immer alles alleine gekocht. Dann gab es Jahre, in denen ich gekocht habe. Irgendwann habe ich gesagt, ey, ich kann im Dezember nicht mehr so viele Events haben. Ich habe ja immer noch diesen Autokino-Adventskalender gemacht. Und dann hatten wir noch in der Gastronomie auch immer noch Weihnachtsfeiern ohne Ende. Und es ist ehrlich gesagt mein entspanntester Dezember überhaupt. Also wir hatten diesen Dreh für Aldi und ansonsten... Ja, ist bei mir relativ Füße hoch, ehrlich gesagt. Ich werde zwar um die Feiertage komplett, ich werde auch an den Feiertagen komplett arbeiten, außer an Heiligabend selbst, aber dann muss ich da nicht auch noch kochen, deswegen bringt jeder so ein bisschen was mit. Ich mache den Rosenkohl, meine Schwester besorgt irgendwo eine Gans, mein Opa macht, glaube ich, die Knödel und so. Jeder bringt irgendwie was mit und dann am Ende wird alles in die Töpfe geschmissen und dann treffen wir uns dann quasi bei meiner Oma und hauptsächlich geht es bei mir in meiner Familie darum, sich ordentlich zu betrinken, deswegen... Da ist Essen eher so das nötige Beiwerk, ja.
Okay.
Ich weiß nicht, aber das hat schon auch was sehr, sehr Festliches. Ich glaube auch, dass es uns durch die Popkultur ein bisschen eingepläut worden ist. So durch diese ganzen Thanksgiving-Shows und so weiter, von den Amis auch, dass irgendwie an so einem Festtag so ein Vogel auf dem Tisch stehen muss. Ich will mal kurz, bevor der Stenger sagt, was er isst, weil wir wissen ja, bei dem ist es relativ langweilig immer an Weihnachten, weil er ja immer im Restaurant gegessen hat. Aber mich würde mal ganz kurz eine Frage brennend interessieren, und zwar folgendes. Wir feiern Weihnachten. Da geht es ja um den Jesus, ne?
Jesus wird geboren, so, ja.
Jetzt sind wir uns mal alle einig, dass der Jesus wahrscheinlich keine Knödel gefressen hat, sondern der kommt ja eher aus dem orientalischen Bereich.
Mhm.
Das heißt doch, eigentlich müsste doch so ein Weihnachtsfest komplett Levante sein.
Eigentlich ja.
Ne? Also das ist eigentlich
vollkommen korrekt, ja. Also da hat man sich mal keine Gedanken drüber gemacht in der Popkultur, ja.
Also Jesus hat bestimmt keine Knödel mit Rotkraut gefressen, Leute. Das ist
die Frage. Man weiß von Jesus, dass er Wasser zu Wein verwandelt hat. Das ist ja auch ein Lucullus gewesen, aber... Ja. Was gab es denn zu essen? Hat jemand die Bibel von euch mal von vorne nach hinten gelesen? Müssten wir mal so ein bisschen recherchieren, was gab es denn da zu essen?
Ja, Shakshuka gab es vom Jesus. Alter. Ja,
Frühstück Shakshuka und zum Mittag Falafel.
Also ich bin, was Religion angeht, sehr bewandert. Ich bin nämlich erzkatholisch erzogen worden. Nee, nicht erzkatholisch, bei uns war Religion eigentlich Wayne, aber ich habe mich sehr interessiert für Religion in meinem ganzen Leben schon. Und ich würde jetzt mal, also ich weiß jetzt nicht, was auf dem Weihnachtsmenü von...
Aber du
von,
bist nicht gläubig, das muss man vielleicht dazu sagen.
Nö, ich bin nicht gläubig. Also ich bin das ist ein anderes Thema. Also ich finde die Kirche halt scheiße und aber ich finde, Glauben hat vielen Leuten schon irgendwie geholfen. Also da kenne ich einige Storys aus dem Dorf und so weiter. Egal. Jedenfalls ist es so, ich könnte mir vorstellen, Jesus Christus, arme Leute, ne? Mhm. Ich meine, Jesus wurde ja in einem Stall geboren, so weil kein Zimmer mehr frei war. Ja. Deswegen gesagt, hier, ich habe hier noch eine Garage, da könnt ihr irgendwie euer Kind gebären.
Ja.
Die heiligen drei Könige sind ja auch vorbeigekommen. Die haben ja auch Gaben gebracht.
Keine Ahnung, Minze, Myrrhe und Weihrauch und so gebracht. Ne?
Da gab es viel Curry King und Tigerpizza.
Da kannst du nichts Gescheites draus kochen, ne? Sagen wir mal so. Und jedenfalls kann ich mir vorstellen, Sohn eines Zimmermanns.
Sohn eines Zimmermanns.
Ja, also er ist selber Zimmermann. Finde ich übrigens lustig. Der Jesus Christus als Zimmermann ist an einem Holzkreuz gestorben. Und ich kann mir vorstellen, einfach arme Leute, ne? Da gab es halt ein bisschen Hirse und Kuhmilch.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Ja.
Das glaube ich auch. Also da gab es anscheinend Porridge. Jesus war ein Porridge-Fan. Ja, Leute, okay, gut, aber das mal nur so nebenbei. Stecke, was gibt's denn bei dir zu fressen?
Es gibt Rinderrouladen.
Ey, das wusste ich!
Klar, ey, Classic.
Ich lieb's.
Was ja, los? Ja. Aber Roulade. Ich habe jetzt eine Frage an euch beide, und zwar am 24. gibt's ja die Bescherung und der Vater kommt vorbei zum Conny und zu mir nach Hause. Und ich wollte die Rouladen schon einen Tag vorher machen.
Ey, kannst du eine Woche vorher machen? Eine Woche ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
So
aber
lange hält es bei euch nicht, ne? Du kannst den nächsten Tag vorher machen, weil ihr fresst es einfach auf, weil ihr einfach gierig seid.
Weil wir einfach gierige, nimmersatte Gierschlünder sind. Ja. Ich habe aber Angst, dass die am nächsten Tag einfach so auseinanderfallen. Also ich hätte gern, dass sie noch ein bisschen Festigkeit haben.
Also ich hab einen Tipp für dich. Also erstmal nicht zu weit kochen, so, das ist ganz wichtig. Aber um deine Frage zu beantworten, wie du das verhinderst, dass es zerfallen könnte.
Ja.
Mach's nicht im Topf warm, sondern setz dir die Rouladen in so eine Kasserolle oder in so eine Auflaufform und wärm die dann abgedeckt im Ofen.
Okay.
Und dann musst du sie, dann kommt nicht von unten nur so diese starke Hitze und du musst irgendwie umrühren, sondern im Ofen kannst du die dann ja bei weniger Temperatur so einfach langsam heiß ziehen. Mhm. Abgedeckt ist wichtig, sonst werden sie zu trocken oder sie sind ja komplett in der Soße, aber definitiv irgendwie ein Deckel drauf.
Okay.
Und das wäre so mein Tipp, wie du das irgendwie verhindern kannst, dass dir das Ganze zerflattert. Also nicht im Topf warm machen und umrühren, sondern schön in den Ofen schieben.
Also am Tag vorher kann man die schon fertig machen, komplett fertig und am Tag des Verzehrs quasi einfach nur aufwärmen.
Jetzt kommt mein Tipp.
Okay.
Also du machst deine Rouladen da, ne? Holst sie aus deiner Kasserole raus, wenn sie fertig sind. Ne? Das nennt man auch Ausstechen. Also du holst die aus dieser Soße raus. Ja. Lässt die erstmal du räumst die so auf den Teller, lässt die ein bisschen ausdampfen. Dann kochst du deine Soße erstmal fertig, ne? Dass die richtig schön fertig ist. Und dann packst du deine Soße einfach in irgendwie ein Behältnis rein, stellst es in den Kühlschrank und diese Rouladen deckst dann mit ein bisschen Folie ab, stellst sie auch in den Kühlschrank. Über Nacht. Alles gut, alles gar kein Problem. Da können die dann schön auskühlen.
Das würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Ich will dich nicht unterbrechen, ungerne.
Ja, kannst du ja später sagen. Kannst du mal später sagen.
Ich würde die Rouladen in die Soße legen.
Nee, würde ich auf gar keinen Fall machen. Doch, definitiv. Und dann am nächsten Tag erwärmst du die Soße erstmal so leicht. Und wenn da schon dieses Gallertartige, wenn es so langsam zerflossen ist, ne, die Soße dann noch einmal durchmixen und dann legst du die Rouladen noch in diese handwarme Soße rein. Und dann kann die nochmal so langsam damit so ein bisschen so aufköcheln und so warm werden und sich. Das ist meiner Meinung nach der Tipp. Das ist richtig. Das ist richtig. Da hat der Dennis, brauchst du gar nicht rumknurren im Hintergrund.
Ja, okay. Ey, interessant. Für so ein, in Anführungszeichen, langweiliger Standard gibt es schon ganz schöne Missverständnisse und nicht Missverständnisse, sondern Herangehensweisen.
Absolut,
Ja. Chris und ich sind sehr gut in unterschiedlichen Herangehensweisen. Das hat man ja gesehen. Ihr habt das vielleicht gesehen. 140.000 Zuschauer haben es bisher gesehen und tja.
Genau.
2-2 war es. Es war ein ehrliches, schönes Kochduell, würde ich es mal nennen.
Ja, aber ich muss schon sagen, also was man wirklich sagen muss ist, im Mario Kart und im Street Fighter und im Mario Party, da habe ich dich ja gefickt, wie man so schön sagt.
Die Jungs sind gerade beim Aldi-Stream, der letzte Woche über die Twitch-Bildschirme geflimmert ist.
Ja.
Wie war es denn so für euch? Es ging ja 4,5 Stunden. Also das ganze Ding von vorne bis hin, war doch Gocke bis zum Get-No, oder?
Es war hervorragend, ich würde es jederzeit wieder machen. Ja. Danke, Aldi.
Nee, es war richtig gut, es hat schon Spaß gemacht. Also 4,5 Stunden ist natürlich schon sehr lange, ich glaube auch für Zuschauerinnen und Zuschauer. 4,5 Stunden am Stück sich das reinzuziehen, kann schon wehtun, aber für uns hat sich das nicht angefühlt wie 4,5 Stunden, also zumindest für mich nicht.
Ja.
Und gut, Chris meint jetzt, er ist natürlich so gut gewesen in den Spielen, hat mich so abgezockt. Das war immer sehr, sehr knapp, muss ich dazu sagen. Und Tennis natürlich, wie mein Name schon, kann man sich ja schon vom Namen her
Tennis Meier.
Tennis
Meier, ja.
Genau.
Also für alle Leute, die jetzt die nicht wissen, ob das jetzt stimmt, was der Dennis sagt, ihr könnt euch das ja nochmal anschauen. Ja? Also es ist ja schon möglich, sich das nochmal anzuschauen, wie knapp es denn wirklich war. Ne? Also da, Dennis, kannst du so viel erzählen, wie du willst. Die Leute können sich das einfach jederzeit nochmal vergegenwärtigen. Wollen wir mal anfangen mit einer Frage vielleicht, die bevor wir an unsere quasi sehr, sehr kompetenten Freundin, du hast ja vorhin Freundin genannt, ich würde mal vorsichtig Kollegin sagen, bevor wir an die gehen, dass wir vielleicht nochmal sagen, okay, was können wir vielleicht auch beantworten? Weil da haben wir bestimmt auch die ein oder andere Frage.
Es waren ja sehr, sehr viele Fragen und wir haben ja jetzt nicht alle weitergeleitet. Was halt krass war, da hatten wir es jetzt kurz vorher schon davon, dass halt sehr, sehr viele von euch gefragt haben, was kann ich denn Veganes zum Weihnachten machen? also ihr habt die letzte Folge wahrscheinlich gehört, wir haben diese Challenge gehabt und vegan. Aber, also Weihnachten wird bei uns sehr wahrscheinlich nicht vegan und da war eine Frage dabei und mal sehen, ob die einer von uns beantworten kann. Ich sag mal vorsichtig, ich habe da leider keine Ahnung, wie es funktioniert, aber...
Wollen wir damit anfangen? Wollen wir damit starten?
Ja, wir fangen direkt damit an. Und die Frage war, wie kann ich denn einen veganen Sauerbraten machen aus Seitan? Ich habe davon schon gehört. Ich weiß, was Seitan ist. Ich habe auch schon seit ein paar Jahren so ein Seitan-Pulver in meinem Schrank, habe das aber selbst noch nie angerührt.
Das Seitan, ist es nicht einfach Mehl und man muss das Gluten rauskneten?
Ja, das ist die große Frage. Ich habe mich noch nicht so wirklich damit beschäftigt. Ich hätte es eigentlich in der veganen Challenge ja machen können, mich damit beschäftigen, aber... Wie gesagt, ich weiß nicht so ganz. Man kann da wohl auch Sauerbraten draus machen.
Du musst dieses Gluten irgendwie rauswaschen oder rauskneten. Ich habe da mal tatsächlich mit Florian Löfflerlänger drüber gesprochen, aus dem Ochsen in Aschaffenburg. Und der hat nämlich mal ein fantastisches veganes Gulasch gemacht. Da war ich sehr überrascht von. Und er hat gemeint, ja, das Problem ist natürlich, dass alle Leute sich dann immer so Gedanken machen, wie kriegen wir es vegan hin? Weil so, ey, wir haben einfach diesen Seitanbrocken genommen und haben den einfach behandelt wie ein richtiges Gulasch. Haben halt schön Zwiebeln, dann schön mit Tomatenmark, Rotwein abgelöscht. Das kannst du ja alles verwenden. Und genau so, und ist es ja auch nicht anders beim Sauerbraten. Also alles, womit du den Sauerbraten herstellst, bis auf das Stück Fleisch, ist ja vegan. Deswegen ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Ne?
Ja, also ich habe gerade den Artikel offen, das ist eigentlich genauso, wie du es erklärt hast. Also zur Herstellung von Seitan wird zunächst Weizenmehl mit Wasser zu einem Teig verknetet und nach einer Ruhezeit wiederholt durch Kneten unter Wasser ausgewaschen, wodurch dem Teig nach und nach ein Großteil der Stärke entzogen wird und eine zähe, glutenreiche Masse zurückbleibt. Und Seitan kann als Ersatz für Fleisch in vielen Fleischgerichten verwendet, eingelegt und auch eingefroren werden.
Also einlegen ist natürlich dann das Stichwort, gerade beim Sauerbraten wahrscheinlich. Genau. Dass man sich das dann nochmal schön einlegt und dass man das dann nochmal ziehen lässt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. So Sauerbraten einlegen, da gibt es, wie sagt man, diese Lake, die kann man ja googeln. Da gibt's auf jeden Fall leckere Varianten. Ich bin ja großer Sauerbraten-Fan.
Ich mag das sehr gerne. Auch Sauerbraten.
Ja. Und könnte ich mir sogar vorstellen, weil ich finde auch ehrlich gesagt das Fleisch vom Sauerbraten immer das Uninteressanteste. Also das Geile daran ist ja schon die Soße und Fleisch vom Sauerbraten, ich glaube der pfälzische Sauerbraten ist ja eigentlich ursprünglich mit dem Pferd, mit Pferdefleisch.
Richtig.
Ja. Und der Sauerbraten, den wir so kennen, den macht man dann meistens irgendwie aus, kann man so aus Rindersämerolle oder sowas alles Mögliche machen. Ich muss aber sagen, das ist so von der Faserstruktur her jetzt kein Fleisch, was ich besonders geil finde. Also so ein totgekochtes Rind, ja, ich mag es.
Mag es schon, weil da auch manchmal so dieses Galatartige zwischendrin ist.
Stimmt.
Und es hat ja so ein bisschen was so von so Pulled Pork oder wie auch immer. Also ich mag das.
Okay.
Das ist schon was Leckeres. Aber die Frage ist halt, beim Seitan ist halt diese Konsistenz dann wahrscheinlich nicht so. Seitan ist ja dann schon eher bissfest, ja. Aber wahrscheinlich würde ich den dann...
Du kannst es durch diese Art und Weise, wie oft du das knetest und wäschst und so, kannst du wirklich die Konsistenz so ein bisschen anpassen. Also du kannst es auch weicher machen und so, das ist alles schon gegessen. Also es ist wirklich, da ist vieles möglich. Also da muss
okay, mal angenommen, du würdest den Seitan braten, wie würdest du den in eine Form bringen, wie so ein... Ja, keine Ahnung, wie ein Rinderfilet, so ein Chateaubriand oder so, wie so ein Brot, wie auch immer. Also weißt du, wie ich meine? So einfach nur von der Form her. Das muss ja eine Masse sein.
Ja, genau.
Würdest du die dann im Ganzen da schmoren, auch in dem Fond?
Ja.
Also du würdest klassisch erstmal einen Tag vorher anfangen mit deinen Zwiebeln, mit deinem Rotwein, mit deinem Essig, mit deinen Äpfeln und so. Und dann würdest du das einen Tag da drin marinieren und dann würdest du es auch im Ofen schieben und auch eine ganz klassische Soße ansetzen. Die Frage ist, würdest du es danach, wenn der Braten dann fertig gegart ist, würdest du es dann nochmal in Scheiben schneiden und dann nochmal irgendwie anbraten, um nochmal so ein bisschen Röststoffe reinzukriegen? Oder denkst du, dass es reicht, den einfach so abzuschieben und dann in Scheiben zu schneiden?
Also was ich hier noch vielleicht hinzufügen kann, diesen Geschmack, vielleicht ist es ja auch für die Antwort entscheidend, seine fleischartige Konsistenz und seinen Geschmack erhält Seitan durch Kochen oder Dampfgaren der Rohmasse in einer Marinade, die traditionell aus Sojasauce, Algen und Gewürze besteht. Also das ist jetzt halt so die, ich meine, es kommt ja aus Japan. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du sagst, ey, ich möchte jetzt in die Richtung Hackbraten gehen oder hier ist auch ein Bild von einem Seitan, gebratene vegetarische Ente aus aromatisierten Seitan mit Sojasauce und Würze. Also wenn du das, den ganzen Seitan quasi schon mit dem Geschmack versetzt beim Kochen, dann hast du doch deinen Hackbraten schon eigentlich. Mm. So würde ich das sehen. Mm. Weil ich würde ja einen Hackbraten auch nicht abschneiden und nochmal irgendwie.
Nee, würde ich auch nicht machen. Also ich würde mir den vorher von allen Seiten richtig schön anbraten und lege ihn mir dann in meinen Topf und lasse es darin schmoren.
Okay.
Ja, und würde hoffen, dass es sich damit halt, also dass es wirklich bis in den Kern quasi vordringt, weißt du? Mhm. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Und ansonsten, wenn das nicht funktioniert, schneide ich den auf und lege den am Ende einfach nochmal in so einen Topf, wo ich den nochmal so leicht zimmern lasse, den aufgeschnittenen Braten in der Soße nochmal. Weißt du, wenn man so Sachen heiß legt, so einen Wildschweinbraten, wenn man den nochmal so alle Menüs so ein bisschen heiß legen möchte. Ja. Okay, cool.
Ja, da hätten wir doch mal schon mal ein veganes Gericht für den Hauptgang. Also Rotkohl könnt ihr machen dazu, den Sauerbraten. Und ihr könnt vegane Semmelknödel machen, indem ihr das Ei durch Sojamehl ersetzt. Ihr nehmt euch Brötchen vom Vortag und übergießt die mit Sojamilch oder Mandelmilch und schwitzt auch vorher ein paar Zwiebeln an und hackt euch Petersilie fein und dann rührt ihr die Sojamilch mit ein bisschen, ja, auch Mandelmilch oder Wasser glatt und vermengt es unter dem Teig. Das funktioniert ganz gut. Das habe ich nämlich auch in unserer veganen Challenge mal gemacht. Da hatte ich aber allerdings auch noch Spinat drin. Das waren dann so Spinatknödel. Wäre auch eine Alternative. Ja, so das nebenbei.
Wie wenn, weil die Frage,
es war auch die Frage, es war auch die Frage, ja, Knödel kann ich sehr gut. Ui. Ja, anderes Thema.
Ja, anderes,
genau, Thema. Das war auch noch eine Frage, vegane Knödel. So, hier mein Tipp dazu. Und noch eine vegane Frage war, ob wir schon mal mit veganen Entenersatzprodukten, ob wir die schon mal verarbeitet haben oder schon mal gegessen haben. Hat es jemand von euch schon mal gegessen? So eine Entenbrust, eine vegane?
Nee. Nein, noch nie.
Noch okay, nie. Ich hatte das schon mal. Ja. Und ich muss sagen, das kam jetzt nicht so nah dran. Es mag aber auch an dem Produkt liegen. Was ich auch in der veganen Challenge hatte, war mal so veganer Thunfisch. Das war krass.
Wie war das denn?
Das war, also ich habe das immer noch da, weil es mir dann doch irgendwie zu heftig war. Das ist so ein kleines Gläschen gewesen. Und das, also ihr müsst euch das wie Thunfisch aus der Dose vorstellen. Also der Geruch ist wirklich fast exakt derselbe.
Ja.
Und wenn man es isst, kommt es schon sehr nah dran. Also so als Alternative ist das schon. Frage ich mich, was da los? Was ist da los? Warum schmeckt es so arg nach Thunfisch, wenn es doch vegan ist? Aber das war ja nicht die Frage, aber das habe ich auch mal ausprobiert. Das ist auf jeden Fall ein krasses Produkt. Jetzt sind wir schon wieder sehr vegan.
Mhm. Ich würde mal sagen, wir kommen mal zu der Frage, du hast nämlich gerade gesagt, da kann man schön Rotkraut dazu machen. Und oft kam natürlich auch die Frage, wie macht man eigentlich ein gutes Rotkraut? Und da, liebe Leute, haben wir eine tolle Sprachnotiz bekommen von unserem heißgeliebten Freund Max Strohe aus dem Thules-Lothringen in Berlin. Ist ein super Koch, ich war ja schon da essen. Er war auch schon bei uns in einer Folge zu Gast. Ihr könnt euch das gerne anhören, wenn ihr möchtet. Max Strohe, ich sag mal, Audioqualität ist nicht so seins. Also hinterm Herd ist er deutlich besser aufgehoben. Aber trotzdem, danke schön, dass du uns das geschickt hast. Und jetzt hört ihr mal, wie Max Stroh Rotkraut kocht oder Rotkohl und kann das überhaupt?
Hallo, guten Tag. Ich freue mich über die Nachfrage. Ich hoffe, die ist gut wahr. Ich rede jetzt berlinerisch. Ich weiß nicht, wie man Rotkohl kocht. Rotkraut. Bei mir ist das Rotkohl. Oder Rude Kappes. Aber ich weiß nicht gar nicht, wie man das kocht. Also man macht viel Gänsefett. Und dann hat man den Rotkohl vorher im Idealfall schon geschnitten. Dann macht man ein bisschen Rotwein, Zucker, Salz, massiert dazu ein. Lässt den dann mal mindestens eine Nacht marinieren. Gewürzsäckchen hier mit Nelke, mit Piment, Zimtstange, Wacholder. So Sachen, lecker. Ja, und dann lässt man den in dem warmen Fett so zusammenfallen. Dann gießt man den ganzen Rotwein von der Marinade mit rein. Dann macht man noch alles Mögliche, macht man mit rein. Kannst du Glühwein mit reinschütten. Cassis, Granatapfel, hier Grenadin. Kannst du Ingwer mit reinmachen. Kannst du schön Apfel mit reinmachen. Kannst du Ananas mit reinmachen. Ja, und dann lecker kochen, gell? Und dann kann man so eine Handvoll Reis mal dabei machen. Das macht dann schön, dass der schön glänzt. Ständig rühren, stoßen soll der ja. immer Deckel drauf, Deckel ab oder was. Und dann schön rühren. Und der Reis bindet den dann, ne? So. Er bindet den und dann kriegt er einen schönen Glanz. Und dann lecker abschmecken mit Salz, Zucker, Zimt. Lebkuchengewürz kannst du auch reinmachen, ne? Also da ist viel möglich. Also ich weiß einfach nicht, wie man Rotkohl kocht. Weiß ich wirklich nicht. Mir ist der nämlich immer angebrannt. Und wenn ich Rotkohl essen will, warten, dann kocht das der Marvin, hat den letztes Jahr gekocht. Oder ich kaufe mir fertigen Rotkohl tatsächlich. Und dann schwitze ich so Äpfel an, karamellisiere die in der Pfanne, lösche ein bisschen Balsamico ab, schütte den Rotkohl drauf, stich Gänsefett rein. Lecker. Ja, so mache ich Rotkohl. Aber ich esse auch keinen Rotkohl. Nicht so gern. Tschüss.
Das war Max Stroh.
Danke.
Sehr, sehr gute Sprachnotiz. Obwohl er kein Rotkohl isst, hat er uns trotzdem gesagt, wie er es machen würde. Dennis, ich denke, das machen wir alle ziemlich ähnlich, oder? Das mit dem Reis, ehrlich gesagt, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört.
Ich auch noch nicht, nee.
Habe ich auch noch nie gehört und finde ich irgendwie gerade so ein bisschen fragwürdig, weil der Reis, der löst sich ja nicht auf, oder?
Das habe ich mir auch gedacht. Also
du siehst doch die Körner da drin und theoretisch, also was hat er gesagt, eine Handvoll Reis oder so?
Ich habe auch extra nochmal nachgefragt, ob er das ernst meint, aber er meinte ja.
Auch noch nie gehört und auch noch nie so gegessen. Das ist mir neu, aber wieder was dazugelernt.
Auf jeden Fall.
Krass.
Auf jeden Fall, wieder was dazugelernt. Aber vielen, vielen Dank dafür. Rotkohl ist natürlich, finde ich, eines der absolut geilsten Sachen. Gestern waren der Stengel und ich zum Beispiel zusammen essen und da gab es auch wieder leckeres Rotkraut. Ich habe auch gestern, würde ich sagen, eins der besten Rotkrauts überhaupt gemacht. Und zum Thema vegan, das stimmt wirklich. Also Rotkraut, was da ganz besonders hilft und das immer sehr, sehr lecker macht, ist natürlich das Entenfett oder Gänsefett. Also ich habe ja auch den Spitzkohl beim Kochstream mit Entenfett nochmal angeschwitzt. Ich finde halt, das muss man nicht wegschmeißen, das ist nichts, was, also man sollte ja so viel davon verwenden, wie es nur geht und deswegen finde ich, das macht A, immer einen wunderschönen Glanz zum Rotkraut und B, schmeckt es sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ihr vegan seid und wirklich auch straight und euch Rotkraut irgendwo im Restaurant bestellt, fragt bitte nach, ob die da nicht Gänsefett drin haben, weil in den meisten Fällen ist es halt drin. Ne? Ja, aber ansonsten mache ich viele Sachen, wie er es auch gesagt hat. Viele machen noch extrem viel Apfel mit rein, brauche ich gar nicht zum Beispiel, dieses ganze Apfelzeug da immer drin. Und eines der ersten Sachen, die ich in meinem Leben gegessen habe, die mich so in die Sterne-Gastronomie wo ich so gemerkt habe, wie man gut kochen kann, war Holunder-Rotkraut. Und zwar war das in irgendeinem ehemaligen Sternenladen im Elsass und da gab es Holunder-Rotkraut und das hat mich wirklich aus dem Leben geschoben. Das fand ich ganz besonders lecker. Kocht ihr euer Rotkraut oder mögt ihr das eher so, wenn es so süß ist oder eher, wenn es so ein bisschen sauer ist?
Also irgendwo in der Mitte, was bei mir wichtig ist, dass das Rotkraut nicht so matschig ist. Das kann ich nicht leiden.
Ja.
Wenn es schon so suppt irgendwie.
Ja, ja.
Da geht es mir eher darum, dass es noch ein bisschen bissfest ist und dass es einfach nicht so ein Brambes ist, so ein Matsch.
Ja.
Das nervt mich sowas.
Das kann ich verstehen, ja. Bist du Rotkraut-Fan, Dennis?
Ich liebe Rotkraut. Absolut. Mhm. Das Ding ist, dass ich es auch gerne so ein bisschen bissfester habe, aber ich hab's, also ich mag es irgendwie in allen Varianten, aber generell eher auch süß, ja. Das, ich meine, das bringt es irgendwie mit sich auch schon, wie Max ja auch schon gesagt hat, so schon dieses Einlegen. Also weil du sagst, du magst diesen Apfel nicht so gerne. Ich mache das zum Beispiel, dass ich auch Apfelsaft zum Marinieren nehme und klar dann mit Preiselbeeren auch noch ein bisschen abschmecke. Die süße.
Nee, ich mag Apfelsaft total gerne. Was ich nicht mag, ist.
Die Äpfel drin.
Die Äpfel die drin. Die Stücke.
Ja. Genau. Das.
Mag ich nicht so.
Muss auch nicht unbedingt da drin sein bei mir.
Was. Natürlich, was für viele Leute ein Streitthema ist, ein Gemüse, was sehr polarisiert in Deutschland. Was denn?
Ich wollte gerade sagen, was ein Streitthema ist bei den Leuten, ist Heiligabend.
Ja, sowieso. Aber was natürlich immer sehr polarisiert, weil es gibt die einen, die lieben es und die anderen, die hassen es. Ich persönlich bin absoluter Ultra, ich liebe es und ich mag es sogar noch mehr als Rotkraut oder Rotkohl. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was jetzt kommt, Leute, aber es ist Rosenkohl. Ich love Rosenkohl in jeder Art und Weise. Also wirklich egal, was man damit machen kann. Ich liebe einfach diese schöne, dieses leicht bittere hinten raus. Das finde ich einfach genial. Und eins der ersten Sachen, die ich mir versucht habe beizubringen, ist, wie man Rosenkohl so richtig schön so kocht, dass es mir als Kind geschmeckt hat. Denn als Kind mochte ich Rosenkohl vor allem unten eingeritzt, schön mit so einem Kreuz. Mhm. Und dann habe ich das in so, das sage ich jetzt einfach mal, ich habe das in so Brühe dann gekocht, in so einer Fertigbrühe, Instant-Brühe, ja. Hab das richtig ordentlich gekocht, auch verkocht, dann schön Speck angeschwitzt und dann mir das mit Speck angebraten, den Rosenkohl, oder den nochmal halbiert und dann mit Speck angebraten und dann noch so mal so schön Butter dazu. Leute, ich sag euch, wie es ist, das ist einer meiner absoluten Favorites.
Das hast du als Kind dir selbst gekocht?
Also so als Jugendlicher, sagen wir mal so als 12, 13, 14-Jähriger. Ja.
Okay, heftig.
Genau, das hab ich mir selbst gekocht.
Aber ja. Das mit dem Kreuz und mit dem etwas Verkochten kenne ich auch noch aus der Kindheit, wenn die Mutter das gekocht hat. Es ist wirklich ein Streitthema. Also manche lieben es, manche hassen es. Ich persönlich bin auch pro Rosenkohl. Bei mir ist es allerdings so, dass ich ihn lieber ganz kurz, also die Blätter abzupfe und die ja fast roh knackig lasse und gerne eher so ein bisschen säuerlich mariniere und natürlich mal kurz durch die Pfanne schwenke und dann mit ein bisschen Essig ablösche. Und dann war es das auch eigentlich schon. Also so dieses Feine, diesen feinen Geschmack kriegst du eigentlich nur raus. Du hast dann auch noch, wenn du es halt so, wenn du die Blätter zupfst, wenn du diesen ganzen Kohl hast, dann ist er auch wirklich, dann ist er meistens so ein bisschen dumpf, dann kommt auch wirklich so dieses kohlige, fast motrige raus. Ja, das, was die meisten Leute ja nicht mögen, aber die feinen Blätter haben ja diese leichte Kohlschärfe, wenn sie noch fast roh sind. Und das bringt ja dann auch so ein bisschen Frische mit durch die Säure, die ich ja dann noch benutze. Und wenn das knackig ist und so kurz angeschwitzt ist, dann ist das auf jeden Fall sau, sau lecker.
Also ich liebe aber auch dieses Kohlige im Ganzen. Wie stehst du dazu, Stengel?
Ich bin eher kontra Rosenkohl. Komischerweise, so eine Rosenkohlsuppe finde ich super lecker. Der Dennis hat den richtigen Begriff gesagt, der mir nicht eingefallen ist, was mich am Rosenkohl stört, dieses Motrige. Und es kann sein, dass der aus der Rosenkohlsuppe irgendwie komplett rausgekocht ist. Mhm. Finde ich nämlich saulecker. Aber da ist es halt ähnlich, wenn mir das zu motrig schmeckt, dann... Also wenn der auf dem Teller liegt, dann esse ich den, da esse ich auch mal einen Löffel, aber ich würde mir den never ever selber zubereiten oder gar bestellen. Also das sind wahrscheinlich eine der 5 Sachen auf der Welt, die ich nicht esse oder ungerne esse. Wenn es da liegt, esse ich es, aber wenn nicht, dann Rosenkohl müsste gar nicht für mich existieren.
Okay, ich habe natürlich auch in diesem Fall einen hochdekorierten Sternekoch befragt. Das ist der liebe Joachim Busch aus dem Gustav in Frankfurt. Eines meiner absoluten Lieblingsrestaurants auf der ganzen Welt. Ihr wisst ja, ich bin weit gereist, aber da fühle ich mich ganz besonders wohl. Also ich liebe es da wirklich zu essen. Das ist ein sehr, sehr guter Koch, Dennis auch. Wir müssen da nochmal unbedingt hingehen, Daniel. Das ist wirklich eine Offenbarung, was der gute Mann da kocht.
Sehr gerne.
Ich war schon ein Fan von ihm, da hatte er nur 1 Stern. Jetzt mittlerweile hat er 2, ist damit das meistbestellendeste Restaurant oder Koch in Frankfurt. Es gibt noch einen weiteren 2-Sterne-Koch im La Fleur, die übrigens auch sehr, sehr vegan unterwegs sind. Das La Fleur, für alle, die immer fragen, wo kann man denn auf Sternenniveau vegan essen gehen? Andreas Krolik. Und jetzt kommt Joachim Busch mit seiner Interpretation zu Rosenkohl. Ich habe es selbst noch nicht gehört, ich bin total gespannt.
Ja, hallo Chris, ich grüße dich. Du hattest mich gefragt, wie ich am liebsten den Rosenkohl zubereite. Ja, da möchte ich dir gerne 2 Varianten erzählen, wie ich ihn am liebsten zubereite. Einmal, wie ich ihn am liebsten im Restaurant zubereite und einmal, wie ich ihn am liebsten zu Hause zubereite. Der Rosenkohl ist wirklich einer meiner Lieblingsgemüse, weil er eben so aromenstark ist und kräftiges Eigenaroma mit sich bringt und so robust wirkt und man ihn aber auch total facettenreich gestalten kann, eben auch ganz filigran leuchten lassen kann. Im Restaurant mache ich das am liebsten so, dass wir die Blätter, die einzelnen Blätter abnehmen, also den Rosenkohl quasi den Strunk rausschneiden und so dann die einzelnen Blätter abschälen. Dann geben wir die Blätter locker verteilt auf dem Blech, marinieren die ein ganz kleines bisschen mit Öl und flammen den mit so einem Bunsenbrenner, also wirklich so einen richtig starken Gasbrenner, flammen wir den richtig stark ab, sodass er eigentlich schon fast schwarz ist. Die einzelnen Blätter, blasen sich so ein bisschen auf bei dem Abflammen Und dadurch kriegen die eine ganz schöne Röstnote und garen natürlich auch dementsprechend gleich. Aber nicht zu weit, sondern so, dass sie noch einen Biss haben. Und am liebsten kombiniere ich das dann so, dass wir da, um ein bisschen Feinheit reinzukriegen oder um die Filigranität des Rosenkohls ein bisschen zu unterstreichen, mit ein bisschen geräuchertem Sauermolkenprodukt, also geräucherten Schmand oder geräucherte Creme Fraiche oder irgendwie sowas in der Art. Und zu Hause brate ich ihn am liebsten eigentlich an. Also mache ich das so, dass ich den Rosenkohl viertel oder halbier, mir eine Pfanne nehme, am besten so eine gusseiserne, wirklich schwere Pfanne, ein bisschen Öl reingebe, die richtig heiß mache und dann den Rosenkohl da drin rösten bzw. anbraten. Dann, wenn ihr schon ein bisschen Farbe bekommen habt, reduziere ich ein bisschen die Hitze, gebe ganz fein geschnittene Schalotten oder auch Zwiebelwürfelchen dazu. Genau. Und dann kann man natürlich noch ein bisschen ausgelassenen Speck dazu machen, was auch immer richtig lecker ist. Und so esse ich den Rosenkohl eigentlich am liebsten. Also nicht so weich gekocht oder eigentlich überhaupt gar nicht mit Wasser in Verbindung gebracht. Genau, dann schmeckt er eben nicht so krass kohlig, wie man ihn so kennt und müffelt so. So mache ich ihn am liebsten. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen und ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Bis bald. Ciao, ciao.
Sau interessant. Ich glaube, das wäre eine Art und Weise, wie ich einen Rosenkohl mal zubereiten und essen würde, weil auch er sagt ja das Gleiche, was auch Dennis gesagt hat, was auch ich meine, so mit diesem modrigen Geschmack, dieses Kohlige, dass du da trotzdem in Flavor hast, aber dass du dieses Modrige umgehst.
Ganz genau. Vielen, vielen Dank, Jochen.
Toll, sehr, ich hab, sehr, sehr toll.
Ich habe Rosenkohl im Kühlschrank. Ich werde mir das heute, glaube ich, mal so heute Abend zum Abendessen machen.
Dieses das Flammen von Dingen ist natürlich sehr, sehr hyped auch seit einigen Jahren. Ich muss dazu sagen, dass es manchmal natürlich total Sinn macht. Also ich glaube, gerade so kohlige Sachen, wenn man zum Beispiel einen Grünkohl-Chip oder so macht oder das einfach so abbackt, das schmeckt schon irgendwie geil. Das gibt der Sache irgendwie nochmal so eine schöne Note. Ich kann mir das total lecker vorstellen. Meine Güte, ich war auch ganz schön entspannt, während der Jochen geredet hat. Der hat eine gute, entspannte Art zu sprechen. Das hat mich richtig runtergefahren. Sag ich dir, wie es ist? Wäre ich nochmal ein bisschen weggenickt, ey. Aber das ist sehr schön. Ich mag sehr, dem zuzuhören. Das ist ein wahnsinnig toller Koch.
Absolut. Ich habe mal mit ihm bei der Riesling-Gala gekocht. Ja. Da durfte ich auch mal was, weil ich habe es noch nicht in sein Restaurant geschafft, aber wir waren beide als Gastköche da und da haben wir ja für 600-700 Leute irgendwie gekocht und Micha Schäfer aus dem Nobelharten Schmutzig war noch dabei, Joachim Gerner aus dem Fossil und da hat er eine gelbe Beete gemacht und das war auch sau lecker. Also er ist ja sowieso sehr, erarbeitet Produkte ganz anders raus, als man das wahrscheinlich selbst machen würde oder als man es kennt. Das ist sehr spannend, seine Küche. Ist ein sehr, sehr guter Koch. Auf jeden Fall sollte da mal hingehen.
Einer der wenigen Köche, der es geschafft hat, dass ich mich an... Also ich habe zwei Sachen, die ich niemals vergessen werde, bei ihm gehabt. Und einmal war das eine Kochkäse- oder Handkäse-Interpretation von ihm, was ich genial fand. Ich fand genial, tatsächlich einen der besten Weine, die ich je getrunken habe. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Es war irgendein uralter Riesling, den ich bei dem bekommen habe. Und der hat mir damals, weil ich glaube, es war das erste Sterne-Restaurant, in dem ich jemals essen war das Gustav. Das hat mir alle Lichter ausgeblasen. Sag ich dir, wie es ist. Es war richtig gut. Naja, war auch schon lange nicht mehr da. Hab jetzt im Lockdown, im zweiten, einmal da so ein Menü abgeholt. Hab das dann zu Hause, konnte man sich das dann quasi fertig kochen. Das war auch super lecker. Aber ich muss dann mal dringend wieder hin, haben die heute offen.
Also ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Boxen. Das war ja letztes Jahr so groß, ne?
Ja.
Was diesen Boxenversand angeht. Und jetzt ist ja, Gott sei Dank, dürfen die Restaurants ja offen haben. Und ich war aber ja dadurch, wie ich ja schon vorhin erzählt habe, dass ich noch so ein bisschen unsicher bin, wie das jetzt abläuft, habe ich mich mal informiert und mal geguckt, was so angeboten wird. Und ich sag mal so, ich bin so ein bisschen amateurmäßig rangegangen und habe einfach mal die Suchmaschinen bei Google angeschmissen. Und da habe ich jetzt dieses Jahr gar nicht so viele Angebote gefunden von Sterne-Restaurants, die jetzt ein Weihnachtsmenü anbieten, beziehungsweise halt schon ausverkauft waren. Ja. Das heißt, wir haben, also ich finde es gut, dass die Restaurants offen haben, sagen wir es mal so. Wir können ja mal von der vom Hauptgang zum Dessert gehen. Wir mischen das heute als kunterbunt, so ist es halt im Leben. Und zwar haben wir da vom Niklas von der Mühle.
Ah, Mühle Schlupfsee.
Haben wir da so.
Ah, da wo ich mal fast in den See gekotzt habe, weil wir so besoffen waren.
Ja, da wurde Dennis das, die Lounge.
Oh, Dennis, da wo du dich total daneben genommen hast, meinst du den Abend?
Schwierig zu sagen beim Dennis und wo er sich daneben benommen hat.
Ey, ganz ehrlich, also da stand, gab eine Sekunde, das werde ich nie vergessen, da stand ich mit dem Stänger draußen auf der Terrasse, wir gucken so rein, sehen dich da drin und dann waren wir so wirklich wie enttäuschte Eltern, haben wir dich angeguckt.
Ja. Und der Marek hat gerade ein Säbel von der Wand genommen.
Genau, also, Marek hat gerade ein Säbel von der Wand genommen und war kurz davor rauszugehen, um die Frühlingstulpen abzuschlagen und wir waren nur drin, wir waren nicht einfach mit draußen schon, wie die enttäuschen irgendwann so, da sind so
irgendwie zwei. So, wenn du dann zu deiner Frau oder zu deinem Mann sagst, geh mal deinen Sohn holen.
Ja, genau. Es war
ja, aber das Ding ist ja, du kriegst das ja auch dein Leben lang eingeflößt. Zumindest war es früher mal so, dass Rockstars halt einfach Hotels zerstören.
Ja.
Das ist halt einfach so. Und dementsprechend,
ich will dir nicht zu nahe treten, ne? Aber in dem Stadium sind wir noch nicht angekommen.
Der Drummer von The Who hat Hotelschäden im Wert von 250.000 Pfund hinterlassen.
Ja, das ist mein Ziel.
Und The Who haben lebenslang Hausverbot in allen Hilton-Hotels und so.
Zum Thema Rockstar Life. Ich habe heute Morgen in der New York Post gelesen, Disgusting Rocker Sophia Urista filmt urinating on male fan on stage. Also die musste wohl aufs Klo auf der Bühne und wusste nicht, was sie machen soll. Und dann hat sich jemand aus dem Publikum bereit erklärt und dann hat ihn dem einfach ins Gesicht gepisst auf der Bühne. Und das finde ich erstmal eine Ansage.
Ja, okay. Ja, ist ja auch schon öfters vorgekommen. Wir gehen zurück zum Niklas, der hat die Frage bekommen von einem Hörer, einer Hörerin. Wie macht man denn ein besonderes Dessert zu Hause? Also quasi unkompliziert mit üblichen Mitteln, so dass es jeder nachvollziehen kann. Und der liebe Niklas hat uns da einfach mal eine Sprachnotiz geschickt. Und die hören wir uns jetzt zusammen an. Vielen Dank.
Hallo, liebe Kau- und Schluck-Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Niklas Nussbaumer. Und bevor ich jetzt gleich zu dem wichtigsten Punkt komme, nämlich eurer Frage, möchte ich mich erstmal beim Dennis, bei dem Stenger und beim Chris für die Anfrage hier bedanken und auch davon, dass ich Teil davon sein darf. Die Frage, die ich gestellt bekommen habe, ist, was für ein Dessert man denn ohne großen Aufwand mit üblichen Zutaten, die man zusammen hat, an Weihnachten zaubern kann. Da ist mir direkt eingefallen, ein kleiner Ofenschlupfer mit ein paar Preiselbeeren drin, dazu Mandelkrokanteis und ja, eingelegtes Obst, wie zum Beispiel ein Kirschkompott oder ein Apfelragout. So, jetzt erkläre ich euch Schritt für Schritt, was man dafür braucht und was ihr da machen könnt. Zum Beispiel das Mandelkrokanteis, da würde ich einfach ein gekauftes Vanilleeis nehmen. Da hat ja jeder so die favorisierte Marke oder das favorisierte Vanilleeis, was er gern hat. Das einfach kaufen. Und dazu braucht man einen Mandelkrokant. Der Mandelkrokant, den könnte man auch zum Beispiel durch Kürbiskerne ersetzen als Kürbiskernkrokant oder andere Nüsse, die man zu Hause hat oder die man einfach besonders gern mag. Dafür kocht man einen Karamell aus zum Beispiel 200 Gramm Zucker, gibt dann 200 Gramm der gewünschten Nüsse dazu und lässt die richtig schön karamellisieren, gibt die danach auf dem Backpapier, lässt die komplett erhärten und kann die dann, wenn man diese Krokantplatte oder diese Karamellplatte vielmehr in eine kleine Tüte gibt oder was auch immer, mit irgendwas Festem wie einem Topf zerklopfen, dass man kleine Stücke hat. Wichtig ist, dass die Karamellmatte zum Zeitpunkt des Zerklopfens schon komplett ausgehärtet sein muss. Dann erhält man die wunderschöne kleine Splitterchen vom Karamell und auch von den gewünschten Nüssen. Und die kann man dann einfach in das Vanilleeis reinrühren. Am besten dafür auch einfach kurzes Vanilleeis mal 10 Minütchen rausstellen oder umfüllen in eine Schüssel, kräftig umrühren, wieder zurück in die Box und ab in den Froster, bis es am Abend dann losgeht. Der Ofenschlupfer, Ja, für den würde ich einfach ein Weißbrot oder ein Toastbrot oder am besten noch einen Zopf oder einen Brioche nehmen. Würde den in kleine Würfelchen schneiden. Dann wird der kurz in den Ofen geschoben bei so circa 160, 170 Grad, dass der ein bisschen trockener wird, auch leichte Röstaromen bekommt. Und dann wird der in kleine Auflaufformen, am besten so Soufflé-Förmchen oder Portionsförmchen, abgefüllt und immer wieder mit Preiselbeeren geschichtet. Zum Backen braucht man dann noch eine Royal-Masse. Das bedeutet, dass man Sahne und Eigelb zu gleichen Teilen miteinander verrührt. Die kann man dann ein bisschen mit Zucker oder mit Agavendicksaft abschmecken. Dazu dann noch ein bisschen Vanille, wenn man es hat und möchte. Oder auch Tonkabohne passt sehr gut. Und dann wird diese Royal-Masse einfach auf die Soufflé-Förmchen draufgegossen, sodass sich das Toast bzw. der Brioche wieder schön vollsaugt. Dann wird das Ganze in den Ofen geschoben. Dabei muss man aber beachten, dass man die Förmchen in ein bisschen Wasser stellt. Also das Blech, das ihr in den Ofen schiebt, einfach 200-300 Milliliter Wasser drauf und dann die kleinen Förmchen. Oder wenn man mag, natürlich auch einen großen Auflauf einfach reinstellen und dann bei 150 Grad für 25 bis 30 Minuten backen bzw. mit ein bisschen Dampf backen. Genau. Dann rausholen, direkt servieren mit dem Mandelkrokanteis. Und wie schon am Anfang gesagt, entweder so einen kleinen Kirschkompott dazu oder einen Apfelragout. Genau, worauf ihr da Lust habt. So, das war es schon von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal, dass ihr euch das angehört habt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, gutes Gelingen und einen guten Rutsch.
Vielen Dank.
Das war ganz, ganz herrlich. Das war vor allem so schön. Das war ganz präzise und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Leute. Ich persönlich habe mir gedacht, ja, Apfelkompott schön und gut, aber weißt du, was da auch richtig geil drauf kommen würde? So ein halber Liter Vanillesoße.
Ja, man kann es ja noch variieren. Das ist auf jeden Fall ein Rezept, das ihr gerne zu Hause nachkochen könnt. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Souffleformen sind,
könnt ihr auch Cappuccino-Tassen nehmen.
Genau, Tassen nehmen. Danke, Niklas. Super.
Ja, super, Niklas. Dankeschön für den Applaus, Dennis. Den habe ich mir verdient. Und jetzt würde ich sagen, können wir noch mal über, bevor wir zu Gans kommen, vielleicht noch mal kurz einen kleinen Exkurs. Denn ich habe den Robert Redl noch am Apparat. Leute, es ist heute so eine gehaltvolle Sendung. Ich finde bisher nur gute Beiträge. Ich habe den Robert Redl noch am Apparat für Knödel. Du hast auch noch ein, zwei gute Leute. Ich habe noch den Simon von Sold & Silver, der sagt uns wohl noch, wie eine Gans geht. Die Sprachnotiz ist noch nicht da. Ich hoffe, die kommt noch im Laufe der Aufnahme. Dann können wir sie noch hier mit reinnehmen, ansonsten reichen wir die so ein bisschen nach. Du wartest auch noch auf ein paar Sachen, aber ich habe gestern on the fly ein Dessert entwickelt und das haue ich jetzt einfach mal ganz kurz raus. Und Dennis, ich würde sagen, du kannst so ein bisschen dir das genau anhören, bitte sehr aufmerksam und so ein bisschen überlegen, was du anders machen würdest, sodass wir das Ganze noch auf Sterneniveau pushen können, okay?
Okay. Let's go.
Let's kick it. Es ist auch zu Hause möglich. Man muss aber ein Koch sein oder eine Köchin, die zu Hause schon so ein paar Gadgets hat. Jetzt wissen wir natürlich, viele von unseren ZuhörerInnen haben zu Hause einen Thermomix, die haben schon einen Easy-Spender, die haben ein Sous-Vide-Gerät und so weiter. Sind zu Hause Paco-Chat, also wirklich. Es gibt Leute, die sind besser ausgestattet als unsere Restaurants oder auch auf jeden Fall besser als ich zu Hause. Ich habe zu Hause ja eh nicht viel. Hab ja nicht viel. Und würde ich jetzt mal kurz erklären, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Und ich habe irgendwie vor kurzem mir gedacht, aus Bratapfel könnte man doch auch ein leckeres kleines Dessert machen, so für die Weihnachtsfeiertage. Denn ich mag eigentlich total gerne Bratapfel. Ich finde vor allem ist der Bratapfel ein wunderschönes Dessert, was ein paar Sachen macht, finde ich. Denn ich bin als Kind bei meiner Tante, da bin ich reingekommen und wir haben leider heutzutage nicht mehr so viel miteinander zu tun, aber damals war irgendwie jeder noch mit seinem Lebenspartner zusammen, es war irgendwie so die schöne heile Welt, alle waren so Mitte 40 und den Leuten ging es gut und wir kleinen Kinder sind da überall rumgerannt, ich weiß nicht, ich habe immer in diesen Ofen geschaut und dann habe ich immer diese Äpfel gesehen im Ofen und es hat irgendwie was mit mir gemacht, noch dazu roch natürlich das ganze Haus nach diesen Äpfeln, die da schon die ganze Zeit im Ofen vor sich hingebrutzelt haben. Und deswegen dachte ich mir, ich glaube, ich muss mal irgendwas mit Bratäpfeln machen. Und jetzt kommt mein kleines Dessert. Ich habe mir als allererstes eine Sahne genommen und habe mir die so ein bisschen leicht warm gemacht auf dem Herd. Ich habe ein paar Aromaten reingeschmissen, also so zum Beispiel eine Zitronenschale, ne? Ich habe mir eine Orangenschale, Entschuldigung, ich habe mir eine Orange so ein bisschen abgeschält, habe die Schale reingeworfen. Ich habe ein bisschen Ingwer reingeworfen in die Sahne, ein bisschen Zimt, ein bisschen Kardamom. Ich habe ein bisschen Piment rein und auch Sternanis und das habe ich so ein bisschen ziehen lassen in die und Vanille. Das habe ich so ein bisschen ziehen lassen in dieser Sahne. Ja? Dann habe ich diese Sahne genommen, habe die in einen Vakuumierbeutel gefüllt, habe das schön einvakuumiert und habe das einfach über Nacht ein bisschen im Kühlschrank liegen lassen. Sodass diese ganze Sahne schön diesen Geschmack annimmt, eben von all diesen Aromaten, die ich jetzt vorher hatte. Der Dennis wird mir jetzt gleich raten, nimm doch vorher den Zimt und so weiter und röste das noch ein bisschen in so einer Pfanne an, ja? Bevor du das reingibst in die, das ist richtig, ne? Wolltest du sagen? Bevor du das reingibst in diese ganze Geschichte, das muss ich sagen, hätte ich auch gemacht, aber ich wollte, dass es schnell fertig wird. Ich wollte einfach schnell zum Ziel kommen, aber das kann man auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Dann liegt das schon die ganze Zeit in dieser Sahne. Wichtig ist, die Sahne muss diesen Geschmack annehmen. Und dann habe ich ungefähr geschaut, dass ich so 250 Milliliter Sahne habe und 250 Gramm weiße Schokolade. Da könnt ihr euch von Callebaut oder von Valrhona oder so, gibt es sehr, sehr hochwertige Schokoladen. Für sowas habe ich mir dann einfach genommen, habe das Ganze zusammen leicht in der Mikrowelle so erwärmt, sodass es auf jeden Fall so, dass sich dieses Sahnegemisch in diese weißen Schokolade auflöst und dann füllt man das Ganze einfach in so einen Easy-Spender. Den muss man natürlich zur Hand haben. Füllt das in seinen Easy-Spender rein und macht so zwei Kapseln drauf und dann habt ihr wirklich einen fantastischen, schönen, aromatischen, so eine aufgeschlagene Ganache.
Hast du dir das vorgestellt, dass du das machst oder hast du das gemacht?
Ich habe das gemacht.
Du hast das wirklich gemacht?
Ja.
Ah ja.
Hast du dir das vorgestellt?
Und das klingt so wie, als und diese NFTs sind die hier im Raum mit ihnen.
Ja. Also, ja. Hast du das wirklich erlebt oder erfindest du das gerade?
Leute, ich habe das auch alles gefilmt und ich kann das auf unser Instagram laden, wenn ihr wollt.
Oh.
Okay, also wenn ihr jetzt auf unser Instagram geht, dann machen wir da so ein kleines TikTok-Video. Ich wollte das eben ausprobieren. So, dann haben wir Folgendes gemacht. Also ich habe Folgendes gemacht, das war wirklich meine Idee. Dann habe ich mir Äpfel geschnappt und habe die oben und unten großzügig abgeschnitten. Und hab die in der Mitte dann quasi, hab noch hier dieses Innengehäuse ausgestochen.
Was für Äpfel hast du denn genommen? Grüne, rote, gelbe, orangene?
Rote Äpfel. Rote Äpfel. Auch wenn ich ansonsten gerne die gelben und die orangen nehme, aber ich habe mich für die roten entschieden. Und ich würde dann zu einem eher säurehaltigen, nicht zu süßem Apfel greifen, denn das ganze Gericht an sich ist ja schon relativ süß. Ne? Also da würde ich zu einem sehr säurehaltigen Apfel greifen, aber am Ende vom Tag nimmt er einfach einen Apfel. So, oben und unten abgeschnitten, wie gesagt, Gehäuse rausgeholt. Dann habe ich mir meine Äpfel genommen und habe wieder Folgendes gemacht. Ich habe ein paar Aromaten in so einen Topf geschmissen, also wieder Sternanis, wieder ein paar Nelken, wieder Zimt, Kardamom, alles in den Topf geschmissen, so leicht ein bisschen angeröstet, dann Zucker draufgeschüttet ohne Ende, den angefangen zu karamellisieren, dann abgelöscht mit ein bisschen Calvados, mit ein bisschen Weißwein, ein bisschen Sherry habe ich noch reingekippt, also Alkohol ist ein Thema. Dann habe ich wieder ein bisschen Ingwer dazu geschmissen, wieder ein bisschen Vanille und habe das einmal richtig schön durchkochen lassen, ja, sodass du wie so einen Läuterzucker hattest, der extrem aber nach Alkohol und nach Vanille und nach Weihnachten einfach geschmeckt hat. Das Ganze habe ich dann auf diese mit den Äpfeln wieder in den Vakuumierbeutel geschüttet, habe diese Äpfel vakuumiert für, ich glaube, eine Viertelstunde bei 75 Grad, quasi so ein bisschen ziehen lassen, könnt ihr bestimmt auch in einem Topf machen, rausgeholt, auskühlen lassen da drin, dann auf ein Blech gegeben, das Ganze nochmal ordentlich abgezuckert von oben und bei 180 Grad nochmal ungefähr für 10 Minuten schön karamellisieren lassen, den Apfel. Dann habe ich diesen Apfel wiederum rausgeholt, habe den noch so ein bisschen ausruhen lassen und aus den restlichen Abschnitten von den Äpfeln habe ich Folgendes gemacht. Die habe ich auch nochmal abgeschoben. Wirklich, das ist auch kein Rezept, was ihr irgendwo findet, Leute. Das habe ich mir einfach on the fly ausgedacht und es funktioniert echt lecker. Habe also diese Äpfel nochmal abgeschoben, Apfelreste, die ich irgendwo hatte, richtig schön geröstet mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Zimt, einfach nur bei 180 Grad, bis die richtig schön karamellisiert waren und viel zu weich. Das Ganze habe ich dann einen Mixer gegeben, habe dazu gegeben so eine große Menge Preiselbeeren, eine ordentliche Menge Marzipan, Bisschen Vanille und bisschen Salz, bisschen Zucker und habe das Ganze dann nochmal richtig, richtig lange mixen lassen. Also so, bis es wirklich eine ganz, ganz homogene Masse gibt. Das geht natürlich fantastisch im Thermomix. Habe ich da drin auch gemacht. Könnt ihr natürlich sicherlich auch mit anderen hochwertigen Mixern machen. Bis es eine schöne Masse gab. Das habe ich mir abgefüllt in so einen kleinen Spritzbeutel. Habe das ein bisschen auskühlen lassen. Und dann habe ich, ähnlich wie der Niklas, ein normales Vanilleeis genommen, habe das einfach mit Zimt ein bisschen aufgeschlagen. Also das könnt ihr zum Beispiel super gut machen. Ist einfach so ein Eis, was ihr irgendwo kauft, ein hochwertiges Eis, nehmen in die KitchenAid, wartet, bis es so ein bisschen angedingst ist, dann ein bisschen Rum rein, Vanille rein und das und Zimt rein und das ordentlich nochmal richtig aufschlagen, dann nochmal kalt stellen und dann hat es wirklich nochmal einen anderen Wert, wenn ihr das dann anrichtet. Also wirklich, da, so könnt ihr aus einem herkömmlichen Eis echt nochmal ein leckeres, wertvolles Eis machen. Und dann habe ich angerichtet, unten den karamellisierten Apfel in den Teller, dann diese Preiselbeer-Marzipan-Creme habe ich dann quasi schön reingespritzt in dieses Loch vom Apfel, habe da drauf dann diese Kugel von diesem Zimteis gepackt und auf diesen Zimteis habe ich meinen Kardamom, Orangen, Ingwer-Schaum mit weißer Schokolade gesprüht und obendrauf nochmal, damit es so ein bisschen so einen frischen Kick gibt, habe ich nochmal so eine Orange abgerieben, dass da noch ein paar Zesten oben drauf waren. Es war wirklich fantastisch, Leute. Es war sehr gut.
Preiselbeer mit Marzipan kann ich mir richtig geil vorstellen. Ja. Beides Dinge, die ich sehr mag.
Ja. Dennis, was sagst du?
Es ist gerade viel passiert in meinem Kopf. Es war alles ein bisschen wirr, weil Preiselbeer mit Marzipan kann ich mir persönlich jetzt gar nicht so gut vorstellen.
Ja, schmeckt fantastisch.
Also ich mag halt beide Komponenten.
Ist die klassische Bratapfel-Erfüllung, ne?
Ich habe in meinem Leben nicht so viele Bratäpfel.
Ja, da haben wir doch das Problem. Ja, ist ja kein Problem. Ist ja nicht so schlimm. Aber es war wirklich...
Aber so generell hört sich das schon sehr lecker an und ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Gerade so dieser Espuma mit der weißen Schokolade ist geil. Ich weiß nicht, ob das mit den Äpfeln zu viel Gewürze da noch hatte. Keine Ahnung. Kardamom finde ich jetzt persönlich schwierig, weil ich Kardamom nicht so mag. Ist Kardamom auch klassisch im Bratapfel?
Nein.
Nee, oder?
Aber so ein bisschen, also wirklich nur eine Mühe Kardamom war da drin. Also es war wirklich, wir müssen es jetzt nicht übertreiben, okay. So viel war es nicht. Okay. Ich schicke dir hier dieses Video mal ganz kurz in die Gruppe, da wird das Ganze angerichtet. Du kannst ja mal ein bisschen drin rumskippen. Ja. Der Teller ist jetzt nicht so optimal, aber ansonsten finde ich, das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Kannst du dir mal anschauen gleich. Es war wirklich ein tolles Dessert.
Und das habt ihr das auf die Karte
gemacht? Nein, das habe ich einfach gemacht, weil ich mal gucken wollte, weil ich dachte, ich würde mal gerne so ein Bratapfel-Dessert machen. Ja. Guck dir das, siehst du das Video?
Ja.
Guckst dir mal an, da kommt die Bratapfelcreme rein, richtig lecker auf diesen tollen karamellisierten Apfel. Die sieht fantastisch aus.
Was ist da unten drunter? Unter dem Apfel.
So ein bisschen Backpapier, weil ich wollte es eigentlich nur filmen, dass man nur das Papier sieht, weil der Teller so hässlich ist. Aber es ist nicht so wichtig.
Der Chris wird das dann auch mal auf Instagram posten.
Ja, klar, ich hau das raus. Ist jetzt nicht das optimalste Video, aber ich werde es raushauen. So, Achtung, jetzt mache ich das leckere Zimteis oben drauf. Das sieht schon auch fantastisch aus. Siehst du das Zimteis schon, Dennis?
Da kommt's, da ist es, aha.
Mhm. Ja, und dann oben auf das Zimteis kommt noch mein Schaum, Wie kann ich machen, dass der ein bisschen besser steht? Weil der fliegt schon relativ schnell weg.
Ja, der fliegt wirklich schnell weg.
Machst du da irgendwie...
Du kannst Pro Espuma kann man sich besorgen.
Okay, ja,
genau.
Hab ich.
Das ist aber die kalte Version. Ja, ja, aber Stripped, es hat auf jeden Fall... Ja, das sifft es noch ein bisschen. Ist ausbaufähig, sieht aber sehr lecker aus. Würde ich genauso essen wollen, auf jeden Fall.
Genau. Also ist auch super, super lecker gewesen. Also wir haben es echt sehr, sehr genossen und alle waren happy. Mit dem Kardamom, Leute, ne? Ich sag's euch jetzt ehrlich, da war gar keiner drin. Ihr seht's dann auch in den Videos. Ich habe einfach nur gedacht, das glaube ich würde auch noch gut dazu passen, deswegen habe ich es jetzt erwähnt. Aber wenn du sagst, du wärst jetzt nicht so der Fan, dann kann man es auch weglassen.
Nee. Womit ich noch gearbeitet hätte, wäre wahrscheinlich Amaretto. So, vielleicht hätte ich da noch so ein paar Amaretto-Crumbles oder sowas gemacht. Mhm. Dass du auch nochmal so ein bisschen was Knuspriges da drin hast, weil du hast ja jetzt so dieses weiche, also dieser gebackene Apfel, die Schale, wie war die so? Also war die schön weich?
Ja, ja, super weich.
Weil das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen stört.
Nee,
aber wie
super.
Gesagt, also generell finde ich es gut. Ich fände, da würden noch ein paar Amaretto Crumbles oder sowas perfekt dazu passen.
Warte mal ganz kurz, Amaretto Crumble, was meinst du damit? Wie willst
ich würde jetzt wahrscheinlich einfach ganz normale Streusel backen und die mit ein bisschen Amaretto aromatisieren.
Ja.
Oder würde so Marzipan-Streusel vielleicht auch machen. Also auch mit Marzipan noch ein bisschen arbeiten. Du hast zwar den Marzipan da schon
Ja.
drin, das weiß ich, in deiner Creme. Mhm. Aber ein bisschen Knusper fehlt halt.
Und ja, ja, genau. Kann ich
mir vorstellen,
ja,
dass so ein bisschen Knusper. Du könntest natürlich auch diese, wie heißt denn dieses italienische Gebäck mit dem
Amarettini.
Amarettini könntest du natürlich auch so einfach, wenn du es einfach haben willst für zu Hause, könntest du die natürlich auch nehmen und einfach so ein bisschen zerbröseln und drüber machen. Das würde natürlich auch gut funktionieren, ne?
Aber kann man das nicht auch fürs Restaurant nehmen? Also weil du jetzt sagst, wenn du es einfach haben willst für zu Hause, das ist einfach deine Sternekoch-Ehre, die sagt, ich kann kein fertiges Produkt verwenden, ne? Ich muss es nochmal selbst machen.
Ja, im besten Falle schon, aber natürlich kann man das auch zukaufen. Das ist jetzt auch keine Schande.
Voll, oder? Also das wäre ja eigentlich die einfachste Lösung. Okay, cool. Dann, wie gesagt, ihr könnt das Ganze euch auf Instagram anschauen. Könnt ihr auch nochmal für euch entscheiden, wie ihr das so fändet. Das war einfach wirklich on the fly entstanden. Ich hatte die Idee, ich dachte, Bratapfel irgendwie machen. Und dann habe ich sofort angefangen, das umzusetzen. Und eine Stunde später war das fertig. Also auch als ich gesagt habe, ich habe das über Nacht liegen lassen, diese Sahne. Habe ich nicht. Ich habe das eine halbe Stunde drin liegen lassen, hat trotzdem sehr, sehr gut geschmeckt. Aber über Nacht schmeckt es ja natürlich dann nochmal besser. Deswegen sage ich, wie man es wahrscheinlich machen sollte. Obwohl ich es ein bisschen anders gemacht habe. Fantastisch. Jetzt würde ich sagen, nachdem das ein voller Erfolg war und fantastisch gut angekommen ist hier mein Dessert, also grandios, würde ich sagen, hören wir doch mal, was der liebe Robert Redl aus dem Oben in Heidelberg, ich wäre ja fast dort essen gegangen, aber dann ist leider was dazwischen gekommen. Ich weiß nicht, wie weit ich da hier drüber reden kann, deswegen Themawechsel auf jeden Fall. Der ist bis 2023 ausgebucht und heute, Leute, am Dienstag, ist auch noch eine Doku in der ARD rausgekommen. Ich kann das mal ganz kurz, ich habe schon den Trailer gesehen, das Ganze heißt Trailer am Pass, Geschichten aus der Spitzengastronomie. Und da ist der Robert auch dabei. Es sieht wirklich fantastisch aus. Er hat mir schon irgendwie nochmal so ein extra Video geschickt, was noch gar nicht veröffentlicht ist. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ich guck's mir heute Abend auch an. Und jetzt hören wir, was der liebe Robert erzählt. Er ist leider unterwegs. Ich habe es selbst noch nicht gehört. Ich glaube, das Thema sind Knödel. Ich würde sagen, Stenger, kick it.
Hallo Chris, hallo Daniel, hallo Dennis. Hier ist Robert aus dem Restaurant Oben. Ihr habt mich gefragt, ob ich euch Tipps für die perfekten Kartoffelklöße geben kann. Ich habe jetzt zwar kein konkretes Rezept für euch, aber wenn ich Kartoffelklöße mache, dann mache ich sie auf jeden Fall aus gekochten Kartoffeln. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar gute Tipps, die auf jeden Fall schon mal dazu verhelfen, dass sie halten und dass sie auch gut werden. Und zwar der erste wäre natürlich die Kartoffelsorte. Da solltet ihr auf jeden Fall mehlig kochende Kartoffeln nehmen. Dabei ist sehr wichtig, wenn ihr die kocht, müsstet ihr auf jeden Fall, nachdem ihr sie gekocht habt und mit Schale kochen schon mal, dann auf jeden Fall ordentlich ausdampfen lassen. Oder vielleicht noch ein kleiner Tipp, ihr gart die direkt mit Schale auf Salz im Ofen, ganz ohne Wasser. Dann werden sie auf jeden Fall nicht zu feucht, was immer dazu führt, dass sie dann auf jeden Fall nicht halten werden. Dann kommt bei den meisten Rezepten auf jeden Fall Eigelb, Stärke oder Grieß hinzu. Da könnte frei sein, aber auf jeden Fall gibt das Ei die Bindung und die Stärke. Von der Stärke auf jeden Fall nicht zu viel und dann macht ihr einen richtig schönen glatten Teig. Und der dritte Tipp, den ich euch geben kann, wäre, dass ihr das auf gar keinen Fall in kochendes Wasser gebt, die fertigen Klöße, sondern in siedendes Wasser. Das heißt, das sollte so kurz unterm Kochen sein. Sprudelndes Wasser wird auch immer dazu führen, dass sie am Anfang relativ schnell zerfallen könnten. Also immer in siedendes Wasser und dann so lange einfach, bis sie wieder an die Oberfläche kommen. Auf jeden Fall eine Semmelschmelze dazu machen, dazu Butter ganz langsam schmelzen und braun werden lassen und darin dann Semmelbrösel oder Panko rösten, leicht salzen, vielleicht ein bisschen dünn geschnittene Petersilie dazu und das dann über die fertigen Klöße geben. Aber die Klöße sind auch meistens nur so gut wie die Soße, aber da gibt es bestimmt einen anderen guten Tipp. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Jahr auch wieder zu hören. Bis bald. Euer Robert. Ciao.
Toll. Vielen, vielen Dank an Robert Redl nochmal aus dem Restaurant Oben. Guckt euch das mal an. Es ist wirklich ein fantastisches Restaurant, in das wir alle schon sehr, sehr lang gehen wollen. Und hoffentlich wird es dann nächstes Jahr endlich Realität.
Absolut. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr toll.
Ich war ja schon 2, 3, 4 Mal dort. Ich habe ja auch mal dort gearbeitet, kurz übergangsweise.
Ja.
Knödel ist auf jeden Fall immer Endgegner, finde ich.
Ja, finde ich
und,
auch.
Das ist aber sehr gut nachvollziehbar, dieser Tipp, den uns Robert gegeben hat.
Ich würde mal ganz kurz über das eigentlich wahrscheinlich für ganz viele Leute das Produkt am Heiligabend reden, über die Gans. Ich denke, ganz viele Leute werden das machen und ich muss jetzt die ganze Zeit, es triggert mich, dass ich jetzt die ganze Zeit Gans sage, in anderen Zusammenhang. Also ich sage ganz viele Leute oder dass ich die ganze Zeit Gans sage. Das macht mich verrückt. Ich will über die Gans reden und dann sage ich Gans in anderen Sätzen und also wirklich, ich bin kurz davor durchzudrehen. Das will ich mal am Rande erwähnen.
Ist aber auch in Gänze verständlich, dass du ganz oft ganz sagst.
Ganz nicht unbeeindruckt davon, will ich jetzt weitermachen und sagen, Gans ist ein Thema, Leute. Ja. Wie macht ihr eure Gans? Ich gehe natürlich direkt zum Sternekoch, denn Daniel, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es ist relativ uninteressant. Die Leute hören es, die Leute wollen wissen, was macht ein Sternekoch? Machst du sowas? Hast du sowas überhaupt? Wann hast du in der Emma Wolf, hast du jemals eine Gans verarbeitet?
Never. Ja. Das ist eine sehr gute Frage und es ist auch gut, dass du mich fragst. Aber Gans habe ich das letzte Mal im Restaurant vor 15 Jahren oder so gemacht, keine Ahnung.
Ja, voll. Ja.
Und das ist halt echt verrückt. Also ich weiß, wie man das macht, aber ja, beim Fine Dining haben wir sie jetzt echt wenig genutzt oder bis gar nicht. Mhm. Ich kann dir mal sagen, wie ich es jetzt dieses Jahr mal zu Hause versuchen würde. Ich weiß natürlich auch, wie man es klassisch macht. Kannst du da gerne auch nochmal drauf eingehen. Also ich werde mir eine ganze Gans holen und werde mal was versuchen, indem ich diese ganze Gans...
Dass es auch ganze Gans heißt. Das macht mich wirklich komplett verrückt. Ja,
Entschuldigung. Ich werde, vermutlich werde ich sie von innen salzen, pfeffern und wahrscheinlich noch ein bisschen Apfel und Zwiebel dazugeben.
Stopp, kurze Frage. Wenn du die bekommst, sind meistens die Innereien in so einem kleinen Säckchen. Die Innereien
sind noch drin, genau. Das sind die kleinen Säckchen, ja.
Ja, genau.
Meine Mutter hat die immer klassisch einfach mitgeschoben und die waren einfach totgegart. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich den Hals immer ganz geliebt habe und mit meiner Oma geteilt habe. Und mein Vater hat dann den Magen gegessen, meine Mutter das Herz oder so. Wir haben uns klingt voll barbarisch, aber ist so. Herzliche Grüße aus der Familie.
So gehört sich das aber auch.
Ja, ja, wenn da genau, muss man alles essen.
Nose to tail, wenn man schon die Gans isst. Und wie gesagt, ich kann es noch ein bisschen Beifuß oder so reinmachen. Und wahrscheinlich werde ich das so machen. Die Innereien werde ich rausnehmen und dann werde ich die Gans wahrscheinlich komplett in Klarsichtfolie einwickeln und dann werde ich sie über Nacht in den Ofen bei so 60 Grad oder so einfach mal 10, 12, 13 Stunden da drin liegen lassen und dann werde ich sie auspacken, dann hat sie ein bisschen Saft verloren.
Warte mal. Du packst sie in Glasichtfolie ein und legst sie mit der Folie bei wie viel Grad und wie viel Stunden in den Ofen?
60 circa, 65, 60 sowas.
Und was passiert da und warum machst du das?
Ich weiß noch nicht genau, was da passiert und ob das funktioniert. Sie wird vielleicht im besten Falle ganz langsam garen und dann am nächsten Tag sehr zart sein.
Und im schlechtesten Falle könnte die auch schlecht werden? Meine ehrliche Frage, wenn du die 60...
Ja, das kann natürlich passieren. Ich weiß es nicht. Ich bin experimentierfreudig.
Ja.
Und dann werde ich sie auspacken und dann werde ich sie einfach bei Ober-Unterhitze oder Umluft mit Oberhitze nochmal bei sehr starker Temperatur, sprechen wir mal von 200, 220 Grad, irgendwie dann nochmal versuchen zu rösten und knusprig zu bekommen. Ob das Ganze funktioniert, kann ich euch vielleicht nächstes Jahr verraten, falls ich es so gemacht habe. Aber das wäre mal so eine Art, wie ich es probieren wollen würde, weil ich das mal wo aufgeschnappt habe und ich noch nicht mir das auch so vorstellen kann. Und das kann natürlich auch voll in die Hose gehen, klar. Das weiß ich halt nicht. Das müsste ich erst mal testen. Und wenn ich eine Gans mache, dann mache ich das so dieses Jahr. Ja.
Okay, du willst sie also nur innen würzen und außen mit was würzen?
Ja,
du
doch. Also außen auch Salz. Und das war's aber auch schon.
Nur Salz?
Auf die Haut?
Ja.
Ja.
Wow. Okay. Interessant. Und Füllung oder so? Passiert da was?
Naja, im besten Falle gibt es halt Geschmack ab und tropft dann raus und in diesen Blut, Wasser, Fett, Apfel, Zwiebelfond nehme ich dann natürlich mit für eine Soße noch dann.
Okay.
Und wenn du sie dann halt nochmal heiß abschiebst, wer Lust hat, kann ja dann natürlich auch noch die Äpfel und die Zwiebel sich so als Beilage da irgendwie drauf machen. Weiß ich jetzt noch nicht, ob das passieren wird.
Oh, ja.
Vielleicht könnte ich da noch so eine eigene Frage beziehungsweise eine Hörerfrage mit reinbringen noch. Und zwar Balcony Beanie Back fragt, wie Soße aus Gänseknochen und welche Aromen passen dazu? Also das mit der Soße aus Gänseknochen, das kann man doch auch schon so beantworten, wenn du die Gans machst, hast du doch eigentlich schon deine Basis für eine Gänse, für eine Soße, oder?
Ja, das Problem ist halt, dass du, das muss ich auch immer sagen, das Problem halt an diesen, Gänsensoßen und so ist, eigentlich brauchst du zwei Tiere, damit du auch noch die entsprechende Menge an Soße, die du eigentlich dazu essen musst, brauchst. Das ist, das, deswegen, das ist immer so verrückt, weil man sagt immer, ich will viel Soße zu meiner Gans. So viel gibt die allerdings gar nicht her.
Ah, okay. Ja, deswegen, also wie Chris schon sagt, im Restaurant hast du ja dann die Möglichkeit, dass du, wenn du sie tranchiert hast oder so, dann hast du ja da immer deine Knochen rumliegen und dann kannst du das ansetzen. Zu Hause, bei uns gab es immer das ausgelassene Fett als Soße, das war es auch so, da gab es keine Soße dazu. Ja. Was ich aber als Tipp geben kann, ist, man entweder kocht man sich halt ein Geflügelfond oder man kauft sich halt auch so einen fertigen Geflügelfond und macht sich dann separat nochmal eine Soße, indem man sich nochmal den Livestream anguckt. Das war eine gute Soße und die war easy. Da hatten wir auch wenig Zutaten, das waren quasi einfach nur getrocknete Feigen.
Datteln.
Das waren Feigen.
Okay.
Aber du kannst auch Datteln nehmen, würde auch funktionieren. Kannst auch
Pflaumen nehmen. Weißt du, warum ich dachte, es wären Datteln? Weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich muss da so einen Gag machen wegen den Gamern. Wegen Datteln.
Datteln, verstehe ich. Ganz und gar habe ich das verstanden. Ne?
Ja.
Also, die Feigen, Pflaumen, Aprikosen, was auch immer, nehmt ihr euch und hackt die. Wie gesagt, die sind getrocknet. Dann schwitzt ihr die in Butter an. Dann löscht ihr mit Portwein ab. Lasst das Ganze reduzieren. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen Rotwein dazugeben. Und dann füllt ihr mit dem Geflügelfond auf und lasst es einfach reduzieren. Das wird dann irgendwann auch lecker. Je mehr das einkocht, so desto intensiver wird es. Am besten auch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Am Schluss kann man noch mal ein bisschen Butter drunter montieren, kalte. Also montieren bedeutet einrühren, kalte Butterwürfel. Dann bindet das Ganze auch ein bisschen. Aber natürlich nehmt ihr auch noch den Fond, der beim und das Fett. Also nicht alles, da müsst ihr gucken, je nachdem, wie viel Fett das ist, dass ihr das dann auch noch in die Soße geben könnt, was da beim Braten austritt. Das ist auf jeden Fall eine schnelle, unkomplizierte, leckere Soße und dazu braucht ihr keine Knochen.
Da würde ich noch mit einer Frage reingrätschen, deren Antwort mich auch sehr interessiert. Und zwar Fleming Seehaus fragt, wie rette ich eine Jus, oder wie ich sagen würde Jazz, wenn sie zu bitter geworden ist?
Also er wollte vor allem eine vegane Jus machen. Ich kann ja mal ganz kurz, ich habe wirklich mit ihm gechattet noch, warte mal, ich suche das mal eben raus. Genau, er hat gemeint so, ja, also grüß dich, Chrissy, ich habe mal eine kurze Frage, gibt es eine Möglichkeit, die nochmal zu retten? Dann habe ich gemeint, ey, wie wurde die so bitter, Tomatenmark zu lange angeschwitzt? Ich weiß es nicht, bisschen ist sicherlich mit Zucker zu holen, aber dann wird's halt süß, ne? Dann hat er gemeint, ey, ich habe das Gemüse mit Tomatenmark und Miso im Ofen geröstet und ein Blech wurde ein bisschen dunkel. Hab jetzt überlegt, entweder mit Zucker oder mit einem Sud aus Rote Beete, Möhren, Zwiebeln und Rotwein dagegen zu stellen. Da habe ich gemeint, ey, es klingt gut, probier's mal aus und berichte bitte, das finde ich cool. Dann hat er gemeint, also es hat ganz gut geklappt. Zwiebel, Möhre, Rote Beete und Pastinake angeschwitzt, mit Rotwein abgelöscht, ein bisschen reduzieren lassen, dann abpassieren und den Weinsud in die Jus. Dann alles nochmal runter reduziert, der bittere Geschmack war auf jeden Fall weg. Also das ist seine Antwort auf seine eigene Frage. Hätten wir das auch geklärt eigentlich, ne? Weil eine vegane Jus ist auf jeden Fall auch nochmal interessant, wie man sowas macht bestimmt.
Okay.
Im Prinzip einfach nur viel anrösten, brauchst viel Zwiebeln und natürlich das Fleisch weglassen. Passt auf mit der Möhre, Leute. Die Möhre macht es unwahrscheinlich süß. Zu deiner Gans habe ich noch eine Frage. Bindest du die auch?
Nee, die brauchst du ja nicht binden, weil ich sie ja fest in die Klassischfolie wickeln.
Ja, stimmt. Ich bin echt gespannt auf dieses Klassischfolien-Experiment. Kannst du da ein bisschen auf Instagram bei uns auf dem Kanal ein bisschen dokumentieren?
Ja, mache ich. Falls ich es mache und noch eine Gans bekomme, dann mache ich das.
Super. Super, mein Lieber. Ich mache eine Gans ein bisschen anders. Also bei mir wird
oder
die
ganz
auch...
anders.
Ich mache die vielleicht ganz anders. Beziehungsweise ich mache auf jeden Fall Äpfel und Zwiebel rein in die Gans. Weil ich das mal so gelernt habe. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe immer auch das Gefühl, dadurch fängt es innen an so zu kochen. Und ich bin mir immer nicht so sicher, gibt es dann viel Aromen ab oder kocht es dann innen? Das ist vielleicht auch nicht so gut. Und dann reibe ich die außen auch ein mit so Beifuß und Salz. Denn ich finde, Beifuß ist natürlich das Wichtigste überhaupt, das Wildgeflügelgewürz. Und dann, Leute, stecke ich da so einen Stecker rein und dann drücke ich bei meinem Kombi auf Gänse Und dann macht er die ganz hervorragend. Das ist mein way to make a Gans. Das kann man natürlich auch alles, da gibt es natürlich genaue Vorgaben. Also viele sagen auch, das wäre gut, wenn die am Anfang mal gedämpft wurde. Es gibt sogar Leute, die dämpfen die, dann legen die nochmal 2 Tage ins Kühlhaus, dass die da, dass die nochmal richtig schön trocken wird und reiben die dann erst ein. Ich bin sehr gespannt.
So, uns fehlen noch ein paar Sprachnachrichten. Ich befürchte, die bekommen wir bis zum Schluss der Aufnahme nicht mehr. Die würde ich dann einfach, wenn ich im Schnitt sitze, einfügen und zwar ganz zum Schluss und ja, dann haben wir auch noch ein paar Fragen unserer lieben Hörer und Hörerinnen beantwortet.
Wir haben noch ein Thema offen. Wir hatten mal in der letzten Folge so einen kleinen Cliffhanger eingebaut. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht, zu unserer veganen Challenge hatte der Daniel Stenger sich noch die Challenge aufdrücken lassen vom Dennis. Dennis hat in der vorletzten Folge gesagt, ich bestell dir jetzt mal so eine Dose Surströmming. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist dieses schwedische Gag-Gericht, wo man einen, ich glaube, Matthias oder Hering...
Einen fermentierten Hering.
Leute, wenn ihr nicht wisst, was der Unterschied ist zwischen Matthias und Hering, ich erkläre es euch kurz. Der Matthias ist der Jungfrau. Freuliche Hering, der noch nicht geleicht hat. Da könnt ihr euch mal euren Notizblock zurechtlegen. Ich habe hier die richtigen Fakten. Und was der Dennis quasi dem Daniel aufgeschwätzt hat, war diese Dose. Man sieht das manchmal in so Extrem-Challenges auf YouTube, wo dann irgendwelche erwachsenen Bundeswehr-Soldaten, die machen diese Dose auf und kotzen reihweiß um dann irgendwo auf so ein Feld, obwohl sie in der freien Natur sind. Und dann haben wir gesagt, der härteste Hund bei uns im Stall ist der Daniel Stenger. Und der hat sich diese Dose dann auch bestellen lassen und dann kam die irgendwann an. Kannst du noch mal ganz kurz was zu Surströmming sagen? Das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein gegärter Fisch in der Dose, ne?
Genau, ein fermentierter Fisch, der da in die Dose kommt, dann wird er zugemacht und dann durch die Milchsäurebakterien, die dadurch entstehen, wird er quasi gezielt faulig.
Ja.
Wie aufgeregt warst du, als du das Paket bekommen hast mit der Dose?
Ich war sehr aufgeregt, ne? Ich muss auch dazu sagen, dass die Dose war nicht so gewölbt, wie man es in anderen Videos gesehen hat. Also die war noch relativ normal. Und habt ihr aber trotzdem behandelt, als hätte ich irgendwo beim Spaziergang eine Tretmine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. So. Und ich war aufgeregt und ich habe das aber trotzdem alles relativ nüchtern gesehen. Ne? Also ich war da jetzt nicht so effekthascherisch unterwegs. Es gibt ja das Video auf unserem Instagram-Kanal, wo man das alles nochmal verfolgen kann, wie ich die Dose aufgemacht habe, habe mich ja auch vorbereitet mit. Also man muss sagen, diese ganzen YouTuber und alle, die meinen, sie müssten da immer so Klicks Clickbaiting und eskaliert total, die gehen da auch völlig falsch ran. Also ich bin jetzt ja wirklich auch halbwegs von so einer, ich probiere das jetzt mal und du auch ein Statement abgeben. Ja. So will ich ja auch rangehen. Und deswegen, ich glaube, jeder, wenn ihr dabei gesessen hättet, ihr wärt da auch schon, weil ihr Köche seid und ihr müsst ja auch an Sachen riechen und es gibt wahrscheinlich auch etwas, was ihr nicht so mögt. Ihr müsst ja trotzdem mit euren Rüssel dran und müsst checken, ey, geht es noch? Mhm. Und wenn ihr auch mal, ich glaube jeder, ob privat oder keine Ahnung, ihr habt mal eine scheiß Lieferung bekommen und ihr macht ein Stück Fleisch auf dem Markt, boah, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Das ist umgekippt. Absolut. Halt.
Ne? Ich habe auch Zivildienst gemacht. Also
ja, genau. Und da ist man ja eh so und muss ja auch mal dran riechen und merken, okay, ey, nee, das ist nichts mehr. Weg damit. Wegschmeißen, Arbeitsplatz säubern. Ich glaube, so ein Moment ist ja auch so, dass man da jetzt nicht sofort das Brechen anfängt. Und so bin ich da auch rangegangen. Also ich sag, wenn ich im Sommer neben der Biomülltonne stehe, dann hebt es mich mehr. Ja. Und wenn ich danach sehe, da kommt noch...
Das ist vielleicht ein guter Vergleich, tatsächlich.
Ja, also mich hat's mehr gehoben bei einer Biomülltonne. Wenn man dann noch so ein paar Maden rumflitzen sieht, denkt man sich, aber da fand ich jetzt nicht so schlimm. Muss auch dazu sagen, eigentlich ist im März, soweit ich weiß, erst die Erntesaison. Also die, da wird's geöffnet. Vielleicht ist es ja noch bitterer.
Ja.
Es war anstrengend, es war streng, der Fisch hat faulig geschmeckt.
Ja.
Und es war einfach nicht lecker.
Also Dennis, ich würde sagen, jetzt bestell doch nochmal eine Dose für März.
Ja, ja.
Wirklich. Und dann machen wir das Ganze nochmal.
Ja, ey, da bin ich am Start.
Warte mal, was haben wir denn jetzt? Jetzt ist Dezember.
Ja.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das im März anders sein soll. Ich weiß ja nicht, wann die da eingedost worden sind. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, das kann sein.
Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht.
Vielleicht sollten wir einfach eine bestellen und einfach liegen lassen und vergessen.
Ja, genau, bis es sich so ein bisschen wölbt. Ja. Du hast auf jeden Fall durchgezogen, du hast das sehr, sehr gut gemacht, Stengi. Ich war stolz auf dich. Viele haben gesagt, ey, wie gnadenlos du damit umgegangen bist einfach. Wie du dir dann auch, irgendwann hatte ich das Gefühl, du hast einfach langen Maul, hast doch den Rest weggefressen.
Ey, ich habe mir 3 Filets reingezogen. Ich habe das ja auch immer so Ich habe mir so einen Wrap irgendwie zurecht gemacht mit Tomätchen und Zwiebeln und Gurken und Schmand und so und habe es dann draufgeballert und habe dann nochmal nachgelegt, weil ich wollte ja auch wirklich wissen, wie schmeckt das?
Ja.
Ne, und nicht nur so, ich nehme nur so einen kleinen Fingernagel davon. Sondern ich hab dann auch wirklich an den Teller mir geschnappt und noch einen rausgefischt und nochmal gegessen, einfach um zu gucken, okay, ich brauche ein Bild von allem. So.
Ja.
Und du hast ja auch deine Nase einfach komplett an die Dose gehalten. Ja. Andere, also der Conny hat es ja gefilmt, der ist ja ein bisschen umgegangen im Hintergrund, also der hat es gar nicht vertragen.
Ja gut, der
also
Conny mag auch keinen Fisch, ne? Aber,
aber der Conny ist wirklich sehr zimperlig, muss man sagen.
Ja, da ist er manchmal wirklich so.
Conny hat so diese typische YouTuber-Reaktion gehabt und das hat er ja nicht gestellt.
Den nee,
hat's ja
wirklich, null.
Den hat es ja wirklich zerlegt.
Den hat es wirklich
und der gehoben, war ja, da, wie weit war, wird er weggeschnappt? Haben 2 Meter oder so?
Ja,
und
ja,
du
ja.
hast dir die Dose direkt unter die Nase ohne mit der Wimper zu zucken gehalten und hast das halt weggesnackt. Und das ist halt schon wirklich hart. Du sagst ja, hast ja auch gesagt, entweder bin ich pervers oder irgendwas stimmt nicht mit mir.
Und Leute, ich hatte auch.
Leute haben gesagt, du bist pervers.
Oder die Leute haben gesagt, Schenker, du hast Corona, weil du nichts mehr riechst.
Ja.
Aber ich habe es voll gerochen. Aber ich habe gewusst, okay, die Dose ist offen, so riecht es. Und damit kann ich mich jetzt abfinden.
Ja.
Und so in dieser Umgebung muss ich mich jetzt bewegen und dann kann ich jetzt auch nochmal richtig auf die Herdplatte drauflangen. Ne? Also guckt euch das Video nochmal an. Ich wollte eh nochmal eine Dose bestellen, weil ein Buddy von mir, der auch Schweden-affin ist, der hat ein bisschen mit mir geschimpft, gesagt, ey, du wolltest doch mit mir die zusammen aufmachen und deswegen muss ich das nochmal machen.
Noch drum geklopft. Ist auch ein kleiner Tipp fürs Raclette zu Silvester, falls ihr noch was braucht, holt euch mal eine Dose Systroming.
Ja, und dann auf den Grill gehauen. Oh, das fände ich so
Stengers
geil.
Stengers appreciated. Ja.
So, jetzt kommt mein Weihnachtsmenü. Ihr nehmt eine Dose Systrim.
Leute, also ich will mich nochmal ganz kurz bedanken, bitte bei allen Leuten, die uns jetzt heute hier eine Sprachnotiz geschickt haben. Wirklich vielen, vielen Dank. Es ist sehr, sehr schön, dass so viele nette Kolleginnen und Kollegen sich hier daran beteiligt haben und ein bisschen geholfen haben, dass unsere Leute, unsere Community, ich finde, das ist ja immer so ein Scheißwort, ne? Community, Alter. Das ist wirklich, da kriege ich direkt Ekelgänsehaut. Aber also bei den Leuten halt, die uns zuhören, ne? Dass die nochmal quasi hier so einen kleinen Tipp bekommen haben, damit die wissen, wie die vielleicht noch den einen oder anderen Kniff anwenden können. Denkt dran, auf Instagram haben wir die Süßströmung-Challenge. Auf Instagram wird jetzt auch noch hier mein Bratapfel-Gedönser gepostet und die und hier die Ente in der Folie vom Sternekoch. Also ganz in der Folie vom Sternekoch. Du kannst dich ja vorher tätowieren dann, und dann so eine Frischhaltefolie drumherum machen. Das wäre doch eigentlich, fände ich auch noch witzig. Kann man das eigentlich essen? Hat man schon mal Essen tätowiert?
Ja, natürlich. Du hast doch bestimmt schon mal ein Schwein verarbeitet. Da sind doch auch die Stempel drauf. Oder
auf dem Richtig. Oder so. Aber Dennis, ich meine jetzt, hat man schon mal in der Sternegastro, ist man schon mal auf den Trichter gekommen, dass man sagt, komm, wir tätowieren das Tier, bevor wir es anbraten. Weil theoretisch...
das wird der neue Komm-auf. Neue Komm-auf-Instagram.
Das ist
Influencer.
Das ist es.
Tiere tätowieren vorher.
Die Tiere werden tätowiert.
Lass dir das patentieren.
Lass mich tätowieren.
Wir müssen als Erste damit raus.
Ja, gerade
viel Geld verdienen.
Ja, gerade bei Vegan was dazugelernt und jetzt wieder alles vermasselt einfach. Weißt du wie? Tiere sind mir egal.
Ja.
Das ist mein Planet. Ich sag, wie es läuft.
Nein. Ich finde halt einfach nur, dass die Menschheit ist so verdorben, dass ich mich nicht wundern würde, wenn es das gäbe.
Ohne Mist,
darum geht's mir. Ja, genau.
Ja.
So, das wollte ich nur sagen, Leute. Ich will nicht sagen, dass das eine gute Idee ist, Tiere noch zu tätowieren. So, das wollte ich mal ganz kurz klarstellen.
Das wird eine neue Kumpf.
Ey, macht euch ein schönes Weihnachten. Ganz wichtig an Weihnachten, Leute, ist, stresst euch nicht zu sehr ab. Ich habe wirklich Jahr für Jahr versucht, das große Menü aufzukochen und habe wirklich am Ende zitternd und völlig fertig am Heiligabend da gesessen, weil ich so viel gekocht habe und ich wollte es so übertreiben. Macht's wieder, Dennis, wickelt das Ding einfach in Frischhaltefolie ein, 16 Stunden in den Ofen und dann passt das schon. Fühlt ihr euch auch mal schön in so eine Frischhaltefolie eingewickelt, ihr Lieben? Könnt gerne mal Bilder von eurem Essen schicken, wenn es besonders schön war. Bitte nicht 20.000 Bilder von irgendwelchen Gänsen. Wenn ihr sagt, ey, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ich habe da was Tolles gemacht, schickt uns gerne mal ein Foto an unseren Account hier bei, oder verlinkt uns doch vielleicht einfach, während ihr am Kochen seid an Weihnachten. Wir reposten es dann so ein bisschen, also Kau und Schluck, schön verlinken auf Instagram, Leute. Ihr merkt, ich will hier so ein bisschen multimedial werden. Ne? Ich bin hier so ein bisschen... Ich versuche die Leute rüberzuholen auf unseren Instagram-Account und ich finde, das gelingt mir doch sehr, sehr professionell. Dennis, Dankeschön für das tolle Jahr.
Ich habe euch zu danken. Wir haben es wieder mal geschafft. Wir haben 4,5 Jahre, gibt es jetzt schon Kau und Schluck und es ist mir jedes Jahr eine Ehre, mit euch Zuckermäusen einfach hier diesen Podcast zu machen. Mal sehen, was nächstes Jahr alles passiert, weil dieses Jahr war richtig kacke. Nächstes Jahr wird... Also habe ich eigentlich schon vorletztes Jahr gesagt, dass das Jahr besser wird. Ich klopfen mal auf Holz, dass wirklich nächstes Jahr mal gut wird.
Ey, wir haben wirklich Pläne und, was man auch mal sagen kann, es kommt langsam Bewegung in das Thema Kochbuch. Viele fragen noch ab und zu mal nach, viele trauen sich nicht mehr zu fragen. Wir sind zuversichtlich. Zum ersten Mal seit ganz langer Zeit.
Ja, so sieht's aus.
Ja, danke natürlich auch an unseren tollen Produzenten Dalen Stenger, der das hier immer sehr, sehr schön aufbereitet und der auch mittlerweile richtig fester Talk-Bestandteil ist. Danke, Dalen, das hast du sehr gut gemacht.
Danke, danke euch, dass ich ein Teil dieser Truppe sein darf.
Ja, sehr gerne. Leute, aber jetzt ist auch mal Feierabend, ich habe keinen Bock mehr.
Gut. Tschüss. Frohe Weihnachten, ja, guten Rutsch.
Verpisst euch.
Ciao. Ciao, ciao.
Hallo, mein Name ist Tristan Brandt und ich habe heute die große Freude, die Frage von den Hörern zu beantworten. Und zwar, welcher Fisch passt zu Rotkohl und Klößen für Weihnachten? Also im Grunde genommen isst man ja klassischerweise zu dem Rotkohl und den Klößen Geflügel. Also natürlich ganz besonders schmackhaft oder ganz besonders lecker ist die Gans dazu. Oder auch eine Entenbrust, schön rosa gebraten. Und natürlich Fisch ist eine Herausforderung, weil natürlich der Rotkohl sehr, sehr stark und sehr, sehr kräftig ist und meistens den Geschmack von dem Fisch überdeckt. Aber ich habe eine andere Alternative. Und zwar zum einen kann man natürlich einen kräftigen Fisch machen, so wie Wolfsbarsch oder Seeteufel, der sehr viel Eigengeschmack hat. Und mein Tipp dazu ist einfach mit einer Soße zu arbeiten, eine Fischsoße, die natürlich den Geschmack vom Fisch gut unterstützt und natürlich von der Kraft auch dagegenhalten kann, gegen das starke Aroma vom Rotkohl. Oder ganz was anderes, und zwar statt dem Rotkohl ein Senfrahmwirsing beispielsweise. Also wenn man jetzt einen Kabeljau macht, einen schönen weißen Fisch, der auch leicht und einfach zu garen ist und auch für jedermann zu bekommen ist, würde auch ein Senfrahmwirsing ganz gut dazu passen. Und zwar, wenn man den Wirsing, ist ja auch eine Art Kohl, in feine Streifen schneidet und dann in der Pfanne entweder anbrät mit etwas Butter oder Öl. Oder man kann ihn blanchieren in Wasser, dass er weich ist und gegart ist. Und kann es dann einkochen mit etwas Butter und Sahne, sodass man eine schöne sämige Konsistenz hat und alles zusammen abgeschmeckt mit groben Dijon-Senf, also dieser grobkörnige Senf. Und kann später noch ein bisschen Schnittlauch mit hinzugeben und das alles ganz schön cremig und schlotzig gekocht und abgeschmeckt. Mit ein bisschen Pfeffer noch dazu, und der Senf gibt ja sowieso eine schöne Würze, ist das auch eine schöne Alternative und passt meiner Meinung nach noch besser sogar als Rotkohl zu dem Fischgericht mit den Klößen. Oder man kann natürlich auch eine andere Beilage dann noch dazu wählen, aber dann ist man komplett bei einem anderen Gericht. Aber wie gesagt, zu Rotkohl und Klößen ist meine Empfehlung entweder ein schöner gebratener Seeteufel oder auch ein Wolfsbarsch. Schön auf der Haut gebraten, kross. Und ja, das ist auf jeden Fall mal eine Alternative. Und alle, die es ausprobieren wollen, wünsche ich viel Spaß und viel Erfolg und natürlich ganz schöne Weihnachtstage. Viele Grüße.
Wie gelingt die perfekte Hirschkeule? Ich bin's, die Maria aus der wunderschönen Bachstelze im noch schöneren Thüringen. Und meine Idee für eure Hirschkeule zu Hause, als Faustregel generell, pro Kilo etwa eine Stunde Garzeit einberechnen. Generell rate ich immer dazu, am Anfang quasi mit schwacher Temperatur zu garen, durch diesen verlängerten sanften Garprozess, wird das Fleisch tatsächlich geschmeidiger. Seengelatin, das löst sich alles viel schöner auf. Und erst zum Schluss für den Geschmack wird eine scharfe Temperatur dazugegeben. Tatsächlich ganz klassisch würde ich versuchen, in eurer Pfanne, die ihr zu Hause habt, nehmt ihr die größte, die ihr habt, und versucht sie von allen Seiten anzubraten, so gut es nur irgendwie möglich ist. Dann packt ihr die Hirschkeule erstmal auf die Seite und bratet in der bereits benutzten Pfanne euer Röstgemüse an. Pastinaken, Knoblauch, Zwiebeln. Wer mag, auch gerne noch was Süßliches, vielleicht ein paar eingeweckte Quitten mit dazu werfen zum Schluss. Und das Ganze verfeinern und mit anbraten mit etwa einem Teelöffel Tomatenmark. Tatsächlich nicht mehr, weil die Soße soll zwar eine schöne Farbe zum Schluss bekommen, aber soll natürlich nicht tomatig schmecken. Wir sind ja nicht im Italienurlaub, sondern wir sind in Deutschland im Winterparadies, zumindest in Gedanken. Und genau, dann nehmt ihr dieses angeröstete Gemüse und gießt das mehrmals mit einem kräftigen Rotwein auf. Kräftig, nicht nur vom Geschmack her, sondern vor allem von der Farbe her. Also euer angeröstetes Gemüse vermengt mit diesem Hauch Tomatenmark richtig anbraten. Nicht brünett, sondern tatsächlich dunkelbraun. Dann mit etwas Rotwein ablöschen, diesen fast verdunsten lassen in der Pfanne, dann wieder ablöschen. Und je öfters ihr diesen Prozess euch quasi widmet, umso intensiver und dunkler wird ganz zum Schluss später eure Soße sein. Das macht am Anfang für einen Hobbykoch manchmal gar nicht so viel Sinn, aber tatsächlich müsst ihr euch vorstellen, es ist wie so eine Grundierung beim Make-up. Echt elementar für ein perfektes Endergebnis. Dann nehmt ihr also quasi euer angeröstetes Gemüse, was ihr mit diesem tollen Rotwein abgelöscht habt, packt das in den Bräter. Obendrauf tut ihr eure Hirschkeule und massiert diese noch kurz ein, einfach nur mit richtig kräftig Salz. Eure Soße könnt ihr natürlich verfeinern. Ich bin immer für klassische Varianten wie anständig Piment hinzu, ein bisschen Wacholder, tatsächlich frische Kräuter erst zum Schluss. Das heißt, packt am Anfang nicht gleich Thymian mit rein, nicht zu viel Lorbeer, weil ihr wollt ja schließlich keinen Kräutertee, sondern ein schönes, sanftes Schmorgericht. Und wer zum Beispiel auf frische Kräuter steht, die tatsächlich erst in den letzten Minuten mit in den Bratenansatz geben. So, dann machen wir es so, unsere Hirschkeule mit Deckel, einfach oder eben mit Folie, aber schaut, wenn ihr Alufolie nehmt, dass sich quasi das Produkt und die Alufolie nicht berühren, weil das reagiert ja miteinander und ist quasi suboptimal fürs Geschmackserlebnis. Und tatsächlich eine Stunde pro Kilo, ich überlege gerade, dass ich nichts vergesse, weil es ist ja nicht so leicht, per Audio zu sagen, wie es eigentlich richtig funktioniert. Genau, und dann schaut ihr einfach je nach Größe, inwiefern euer Knochen schon beweglich ist. Das heißt hier, ob er schon weich gegart ist oder nicht. Und die letzte Dreiviertelstunde gebt ihr nochmal richtig Temperatur dazu. Da schaltet ihr euren Ofen tatsächlich nochmal so auf 200, 220 Grad. Das Wasser kann, nehmt den Deckel ab und glasiert beziehungsweise drehen währenddessen ein paar Mal die Hirschkeule und in diesem letzten Garprozess von den 40 Minuten, da glasiert ihr eure Hirschkeule nochmal mit einer Marinade aus einer süßen Sojasauce, flüssiger Butter und Honig. Das ist so mein kleines Geheimrezept, gerade auch für Wildgerichte. Und erst zum Schluss gebt ihr als Aroma ein bisschen gehackten Thymian und frisch minimal in Hauch gemahlene Nelke darüber. Und glaubt mir, das schmeckt genial, ist wunderbar. Und wenn ihr dazu noch ein paar schöne, ja, vielleicht ein feines Pastinakenpüree auf die Seite, aber natürlich gehen auch klassisch Knödel, dann wird es auf alle Fälle ja ein lukullisches Fest. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl und gutes Gelingen mit der Hirschkeule. Bis bald, eure Maria. Tschüss.
Also wenn ich an Weihnachtsessen denke, kommt mir als allererstes immer so eine richtig geile Bratensoße in den Kopf. Und dann denkt man jetzt natürlich als Vegetarier, ja, aber der Braten, ja nee. Also es ist ganz einfach. Suppengemüse richtig schön anrösten, mit Schale, mit allem, schön viele Zwiebeln rein, Tomatenmark dazu, mit Rotwein ablöschen, den Vorgang ein paar Mal wiederholen und dann lässt man die Soße schön ein, zwei Tage vor sich hin köcheln. Das gibt eine Bombensoße und dazu dann einfach irgendwie Nussbraten oder ein geschmorter Sellerie oder was man auch richtig geil machen kann, ist aus diesem frischen Ersatzhack, Fake-Hack, irgendwie ein paar Hackbällchen dazu und tada, fertig ist das allergeilste, deftigste Weihnachtsessen und zwar vegetarisch. Ich würde auf die Soße setzen. Fröhliche Weihnachten!
Thank you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.